Gedanken. Kaffee am Morgen. Sprung ins kalte Nass. Flüchtiger Blick, ein Hauch von nichts. Leidenschaft. Quell der Freude, des Hoffnungsei. Aus der Liebe Schoß, des Lustes Garten. Es ist Zeit. Für Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Buongiorno, Tim.
Hör auf damit.
Wir sind in Italien.
Hör auf
Bella damit. Italia, come stai?
Nur weil wir in Italien sind, musst du jetzt nicht wie so ein Spacken.
Weißt du, was mein Lieblingswort ist auf Italienisch? Allora.
Ja.
Allora.
Mhm. Bei allora. Mir ist es Vaffanculo.
Ja, das wundert mich überhaupt gar nicht. Aber warum guckst du dabei in den Spiegel?
Was?
Hier, pass auf.
Ja.
Ich muss mit einer krassen Kritik anfangen.
Ja.
Und zwar habe ich
von einem Hörer von,
ja, oder ja, ja, von einem Hörer, der ja. sagte auch, ihr könnt ruhig sagen, wie ich heiße, machen wir aber nicht. Also Markus Hahn hat geschrieben, ja. Ich krieg Herpes bis runter in die Arschritze, ja. wenn der Sonnengott
ja.
Sich aufbrausen und theatralisch wundert, dass es ein Hobbykoch ja. doch tatsächlich hin und wieder mal schafft, Emotionen in ein Essen zu bekommen, weil das ja sonst nur die Profis können. Alter, geht's noch? Ständig labert ihr von Oma-Gerichten und Kindheitserinnerungen. Das haben doch keine Profiköche gekocht. Und das ist pure Emotion. Und diese Emotion erlebe ich bis heute viel öfter mit Freunden am Esstisch als im Restaurant. Ganz ehrlich und ganz gleich, ob Wirtshaus oder Sternebude. So.
Ja, ganz ehrlich, hört die Bumsbirne den Podcast auch mal zu, was sage ich denn? Ich sage nichts anderes. Ich rieche mich nie über Hobbyköche auf. Ganz im Gegenteil, ich erzähle immer, dass die besten Essenserfahrungen, Erinnerungen bei mir im privaten Bereich stattfinden und nicht in Restaurants. Da muss der Spack aber auch mal richtig zuhören, bevor er seinen Herpes da kriegt. Also, okay. Oder wollte er einfach nur seine Meinung da zum Besten geben?
Okay.
Was, da weiß ich nicht, was er da für Quatsch redet.
Er macht weiter. Ja. Er sagt, der Gurken-Gin in der Folge mit sensationell Heinz Strunk
ja.
ist vermutlich Hendrix-Gin gemeint. Den gab es lange vor der ganzen Hipster-Scheiße und das ist richtig geiles Zeug. Subjektiv zugegeben. Aber wer sich darüber aufregt, dem wünsche ich ein ausuferndes Cordos mit Schweppes Waterboarding. Lauwarm mit rausgeschüttelter Kohlensäure. Der hat richtig Puls.
Der hat richtig Puls und weil er hat richtig gar keine Ahnung. Weil auch das haben wir diverse Male inzwischen schon besprochen, dass Hendrix diesen Gin-Hype eingeleitet hat. Das war der erste wahrnehmbare Gin mit einer Aromatisierung, wo ich immer gesagt habe, naja, was soll dieser Trend? Entweder fress ich oder ich saufe. Aber warum soll ich das Fressen saufen? Das macht keinen Sinn in meinen Augen. Und und übrigens ist Schweppes Dry das beste Tonicwasser für
einen Anständigen.
Ist für mich.
Finde ich auch.
Das beste Tonicwasser für einen, und da kann er mich gerne mal mit Wasser borden. Ja.
Mit, stell mal vor, oder?
Ja.
Wasserborden mit Schweppes?
Ja.
Wäre doch auch was. Gut, also Tim, hervorragend.
Was dampft der denn?
Ich habe keine Ahnung. Also der dampft richtig. Da kommt sogar.
Ist das jetzt bei Mindestabstand und Maskenpflicht langsam in den Hintergrund wieder rücken und so?
Dass ich überlege jetzt gerade, ob ich auch noch Beschwerde 3 und 4 vorlese.
Oder ob dann die Temperatur hier. Oder was?
Wir haben da draußen, glaube ich, 40 Grad, hier drin 80. Soll ich weitermachen?
Ja, bitte.
Also. Gaumensexiles Tim fordert die Gäste ständig dazu auf, sich nicht zu entschuldigen oder zu rechtfertigen und beginnt jeden fünften Satz mit den Worten, das soll jetzt nicht despektierlich klingen.
Ja.
Hallo McFly, jemand zu Hause?
Ja, weil ich niemanden beleidigen will, was scheinbar nicht seine unmittelbare Stärke ist, in Anführungszeichen. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Aber ist ja nun auch nicht...
Touché.
Aber was soll das, wenn sein Leben daraus besteht, Leute zu verletzen, anzugehen, anzugreifen und er damit gut klarkommt, soll er.
Ja, okay. Viertens schreibt er nochmal erstens.
Ja.
Aber das sind nur meine kleinen dunklen Flecken auf der Sonne. Sonst ist natürlich alles super. Macht weiter so. Ich freue mich auf ganz viel mehr von euch. Oberfietes Rock on. Und lasst euch wieder beim Wichsen erwischen. Ich habe Tränen gelacht. Beste Grüße von einem Texterschmiedenkollege. Ah ja, okay. Also insofern haben wir eine gute Temperatur hier reingekriegt.
Haben wir reingekriegt. Sollen wir häufiger machen. Komme ich gleich in Stimmung.
Wie geht's dir sonst?
Was?
Wie geht's dir? Du beschwerst dich immer, ich frag dich nicht, wie es dir geht.
Heute ist warm. Heute ist sehr warm. Ne? Wir sind, wie gesagt, in München. Das ist ja höher als Hamburg, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube
das
auch.
Das ist noch dichter an der Sonne und dementsprechend sind auch die Temperaturen. Wir haben hier gerade 35, 38, 40 Grad, keine Ahnung. Sind aber in einem ganz pittoresken, wunderschönen Ambiente. Und zwar in der Kochgarage. Oder wie es jetzt so schön heißt, Graciela, wie schimpft sich das jetzt?
Alimentari da Graciela.
Oh, bitte sag das nochmal.
Alimentari da Graciela.
Oh, ich glaube, Markus, der gerade geschrieben hat, der kriegt jetzt richtig Puls, sagen, aber in die andere Richtung.
Vor allen Dingen auch, weil du dich unten rum anfäst. Das ist eine klassische Hinterhofbutze, muss man wirklich sagen. Mit einer eklektischen Stilistik, die ihresgleichen sucht, glaube ich. Atmosphärisch, kulinarisch, wahnsinnig dicht. Aber eben nicht nur ein hochdekorativer, wunderschöner Raum, in dem ich vor vielen Jahren hier das Kochbuch Heimat gemacht habe. Mit meinem Ganzen, sondern eben auch mit sehr viel Herz gefüllt. Und das, was wir da gerade eben gehört haben, was ja fast wie eine Stimme beim Telefonsex sein kann.
Was jetzt nicht despektierlich gemeint ist.
Doch. ich entschuldige mich jetzt nicht mehr. War Graciela. Graciela wiederum kenne ich aus einer Sendung, die ich mal mitbestritten habe und dann wegen anhaltendem Erfolg einfach aufgehört habe. Das war The Taste. Ja. Ich bin ja sozusagen der erfolgreichste Teilnehmer bei Taste ever.
Schöne Grüße an Alexander. Woran macht man das fest? Hast du die meisten Gewinner gemacht?
Ich habe die meisten Gewinner gemacht und die meisten Leute ins Finale reingekriegt. Und Graciela war mein Teammitglied und ich habe sie rausgeschmissen. Sehr früh, weil sie einfach einen ganz zauberhaften, unverfälschten Kochstil hat und hatte damals auch und immer noch hat, den ich hätte verändern müssen und brechen müssen, um sie sozusagen aufs Podest zu heben. Das hat was mit Anrichten, Kochtechniken etc., Perfektionismus etc. zu tun. Und jetzt hier nochmal unser Schreiber, unser Schmierfink da eben gerade, der rumgepöbelt hat. Graciela ist eine Hobbyköchin, die aber das Hobby auch, ich sag mal, kommerziell betreibt, also auch wirtschaftlich betreibt. Und die Kulinarik, die Geschmäcker, die Graciela kochen kann, das kann kein Profikoch auf dieser Welt.
Ja, wir haben gerade eine Lasagne gegessen, Lasagne. Das war Emotion pur.
Ja, Lasagne. Aber,
und übrigens auch genau so, wie man sie dann essen soll, auf dem kleinen Porzellanteller mit einer Kuchengabel, aufgewärmt, hingestellt und zwar nicht alle auf einmal, sondern jeder hintereinander weg.
Aber was fandst du am besten an der Lasagne?
Ich fand, also.
Also erstmal hallo, Graciela.
Ich fand,
Entschuldigung, wir reden schon, das ist so.
Die Becher,
aber Sebastian ist so unhöflich.
Bechamel, der lässt fand ich
die,
richtig
der,
geil.
Der lässt die Leute kaum zu Wort kommen.
Und, die Sapschig, also kann man es Sapschigkeit nennen?
Das war eben nicht, die war eben nicht sapschig.
Ich fand sie sapschig.
Nee, aber das Nudelblatt hatte Biss.
Ja, stimmt.
Das war nämlich das Tolle, dass du wirklich so knack, 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 knack. Also es war jetzt nicht al dente, sondern es war so, es hatte einfach die richtige, perfekte Konsistenz.
Und ich muss sagen, meine war auf einer Ecke innen drin noch ein bisschen kühl und das fand ich gut. Vorne war sie sehr heiß und hinten war sie noch so, noch nicht ganz durchgekocht oder durchgegart. Also ich fand sie perfekt. Wirklich.
Okay, sehr gut.
Und da war die Emotion drin. Ja, Graciela ist jetzt hier.
Ja.
In Anführungszeichen nicht der Endgast der heutigen Episode, so viel möchte ich auch schon mal verraten. Jetzt hat aber Tim gerade erzählt, Graciela, er hat dich rausgeworfen bei The Taste, um deinen Kochstil nicht zu verfälschen. Ist das jetzt einfach nur wieder mal in dem Universum von Tim Melzer ins oberste Regal gegriffen oder ist das tatsächlich so, dass er dich gerettet hat, damit du deinen Kochstil beibehältst?
Ich glaube, er hat mich gerettet oder mindestens hat mich verstanden. Also wie ich ticke, wie ich fühle, wie ich spüre, wie ich koche.
Wie tickt dein Graciela?
Wie ein kleiner, mistiger, renitenter, widerspenstiger Missbock.
Ah, bisschen so. Liebe. Also, danke,
ganz dir, klassisch.
Ganz so störrisch, weißt du, wenn du den an die Leine nimmst und der sich dann mit allen Vieren so in den Boden stemmt und vielleicht bockig ist und auch ganz leicht den Rücken krumm macht und andeutet, dass er dir gleich mit seinen Hörnern einen verpasst. Das ist Graciela. Aber es war wirklich so, weil es ist ja ein Format, da musst du bestimmte Gerichte auf dem Löffel anpassen. Und eigentlich wird immer der gleiche Löffel bewertet. Das muss man sagen.
Ja.
Es wird da wird eine handwerkliche Perfektion gesucht und vor allem ein Geschmacksaufbau. Und da ist wirklich Alexander Herrmann ein Großmeister. Da hat er viel von mir gelernt. Deshalb ist er inzwischen auch Dr. Taste. Die Art und Weise, wie die Gerichte aufgebaut werden müssen, weil ein Gericht in dieser Sendung auf einem Löffel serviert, es schmeckt oder muss auf eine bestimmte Art und Weise schmecken, damit er einen Eindruck hinterlässt. Und wenn du jetzt so einen Löffel Lasagne hast, sag ich mal so, ist das kulinarische Niveau meiner Mitjuroren war nicht sonderlich ausgeprägt, um solche schönen Dinge dann auch wertschätzen zu können. Das hat sich inzwischen verbessert, aber damals ging es wirklich noch um Tröpfchen und Pünktchen und Exaktheit und Säurespiel und das Ganze, wo ich sage, ja, Digga, das ist ein Löffel Lasagne, was willst du da jetzt reden? Ist das perfekt oder ist es perfekt? Da bin ich dann halt wieder bei unserem Schreiberling.
Wollte ich das sagen, ja.
Man muss Dinge nicht tot diskutieren und aber das Format hat es erfordert. Das ist ein bisschen wie bei, man muss ja sagen, also Graciella ist, glaube ich, in meiner Meinung bis heute die beste, zumindest was ich mitbekommen habe, die beste Köchin oder Koch gewesen, die ich da in dem Format je gesehen habe.
Danke.
Ja. Ja. Guck mal.
Das ist eine der besten Köchinnen, die ich je gesehen habe.
Und das sag er, ne?
Ja. Ja, jetzt musst du was dazu sagen. Also kannst du das zurückgeben?
Ich bin bescheiden. Ich kann nicht sagen, dass ich immer noch das Beste war oder bin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, kochen ohne Gefühl. Und das bedeutet, so wie er mich beschreibt hat, ich kann nicht an eine Leine befestigt sein. Ich muss ständig, jede Sekunde machen, was ich möchte und auf was ich Lust habe.
Davon können Ihre 14 Ex-Männer auch ein Lied singen.
41
Ex-Männer. Okay, also jetzt sind wir hier in dieser Kochgarage.
Kann man übrigens mieten?
Ja.
Kann man veranstalten, also in München.
Versuch's mal bitte zu beschreiben. Also es ist schwierig, weil es ist unbeschreiblich schön und unbeschreiblich klassisch und einfach im besten Sinne. Wir an einem
Küchentisch mit Wachstischdecken aus den, wie man sich das 60er Jahre.
Capri.
Hocheklektisch bedeutet, es ist kein Designer gewesen, sondern es ist ein buntes Sammelsurium an Fundstücken mit einer kulinarischen Ästhetik, Historie dahinter, Kochgeräte, alles sehr geerdet, Materialien. Mhm. Hier ist viel Material unterwegs. Die Lebensmittel, hier sind Ausstellungsstücke. Hier ist eine Kuchenvitrine. Die ist von wann?
1930 Köln, Bäckerei.
Guck. Also wenn man das hier sieht, will man hier nicht ausziehen müssen, weil das dauert ja Tage und Wochen, bis du hier die Kisten gepackt hast.
Ich gucke da hinten gerade noch in so einen Hidden Room rein, wo so eine der schönsten Bars steht, die ich je gesehen habe. Und wo ich einfach nur Bock habe, eigentlich jetzt irgendwie die Tür zuzumachen. Ich sag mal, unsere Mitstreiter vom R, um illegale Substanzen zu bitten und hier einen kleinen Rave zu starten.
Aber wir sind in München. München ist, glaube ich, Rave per Gesetz verboten.
Nein, bei mir nicht.
Nee, aber dazu Tür Planet zu, geht. DJ, laute Musik und dann einfach, ich sag mal, hatten wir gerade das Gespräch, Freitagnachmittag rein und dann irgendwann Montag oder respektive eigentlich gehst du Dienstag wieder raus, denkst aber, es ist Montag.
Ah ja, okay.
So, weißt du, so ein Ding ist das hier. Okay. Und dann immer wieder, wie das emotional ist. Ein wahnsinnig warmherziger Raum. Graciella macht das jetzt hier mit ihrer Schwester, hat aber auch den ganzen Bums ihrer Familie auch noch um sich geschart und denn die Neffen arbeiten hier mit und wir haben hier schon sehr schöne Präsentationen auch vom Kochbuch natürlich gemacht. Mein Kochbuchverlag ist hier in München, Random House. Hier haben wir schon sozusagen Kick-Off-Meetings gehabt, um einfach mal uns selber auch zu bedanken für die gute Zusammenarbeit, die wir machen. Das Kochbuch haben wir gemacht, du kannst kochen lernen hier. Mhm. Es gibt auch Kochkurse. Das Geile ist allerdings eben keine Kochkurse im Sinne von, dass du feste Rezepturen bekommst. Du musst schon hingucken, was da gemacht wird. Du darfst das Kochen erleben. Mhm. Und durch das Erleben wird es erlernt.
Ja, vielleicht sollte ich dir mal hier so einen Kochkurs schenken. Bitte? Vielleicht sollte ich dir mal hier so einen Kochkurs schenken. Also das so langsam.
An welcher Stelle genau verstehe ich jetzt den Humor nicht?
Das ist ja kein Humor, das ist eine faktische Tatsache.
Was?
Ich schenke dir den Kochkurs.
Weil ich nicht kochen kann.
Ja, damit du so eine Lasagne hinkriegst.
Lasagne kann ich wirklich nicht. Da hatte ich
aber Bolo, ja. Hä? Na, Bolognese.
Bolognese kann ich sehr gut.
Wie klein deine Augen gerade wurden. Wirklich, das ist ja schade, dass man das nicht sieht. Okay.
Lasagne kann ich wirklich nicht. Und wir werden, ich sag mal, auch Teile in der Visualität aus diesem Raum nächstes Jahr im Fernsehen erblicken können.
Wie ist denn das, wenn du dir so einen Raum suchst oder hier diese Kochgarage, ist das letzte Mosaiksteinchen-Kick, was man für so ein Projekt wie ein Kochbuch braucht? Also kann das nochmal was dazu beitragen, dass das Kochbuch ein Ticken geiler wird, als es vielleicht in Hamburg im Hinterzimmer gewesen wäre?
Also wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, wir haben, glaube ich, im Mai fotografiert und wir wollten schon viel draußen Aufnahmen haben und haben wir jetzt ja nur gesehen. Hamburg ist nicht die Côte d'Azur des Nordens, wie ich das immer wieder behaupte, sondern ist ja doch relativ regenreich und auch, ich sag mal, wetterunbeständig. plus die Nähe hier zu Italien irgendwie, auch die ganze Lebensfreude, die Produktfanat, der Produktfanatismus auf dem Viktualienmarkt, der wirklich gut ist. Mhm. Also auch wirklich auch von mir immer noch geschätzt. Also es ist nicht so eine Touri-Ansammlung, wo dann irgendwie, sondern da kauft man einfach geile Sachen ein. Und all diese Dinge sind bei mir emotional und tragen zur Kreativität bei mir bei. Das ist, wenn ich zum Beispiel eine Blockade hätte, dann gehe ich auf den Markt und schaue mir schöne Dinge an. Und dann, wenn ich dann Spinat sehe, weil der gerade da in der Saison ist und prall vor mir liegt, dann denke ich so, boah, mit Spinat müsste ich mal was machen. Mhm. Irgendwie so. Und dann kann ich arbeiten. Und wenn dann das Umfeld auch noch stimmt, und wie gesagt, wir standen hier teilweise auch 12 Stunden, haben und ich habe kein Konzept, wenn ich ein Kochbuch anfange. Also ich habe... Also es gibt keine Rezepte, sondern wir haben eine Grundidee, wir haben 10 Rezepte, damit starten wir ein, das ist Safety und dann gucken wir mal, was da so das ergibt.
Und auch kein visuelles Konzept?
Das kommt später meistens, das entwickeln wir während des Buches. Das haben wir hier gemacht mit Matthias Haupt, der Fotograf, der immer meine Bücher macht. Damals war noch Stefan Paul mit inzwischen auch, das hat er schon immer gemacht, sehr, sehr gute, auch interessante Kochbücher macht. Dann Marcel Stut natürlich, meine kulinarische rechte Hand, ist meine Geschmackspolizei. Der hat einen sehr authentischen Geschmack und er sagt nicht nur lecker, sondern der versteht Kulinarik von A bis Z. Auch kein Profikoch zum Beispiel, auch wieder. Irgendwie habe ich eh das Gefühl, dass Amateure bessere Köche sind als Profis.
Oh, jetzt Markus, hast du das gehört?
Haben wir mal die Fresse halten, Markus.
Also. Ja, ja.
Und das meine ich despektierlich.
Ja, den Hahn abdrehen. Ne? Hieß er nicht Hahn mit Nachnamen? Ja, einfach mal den Hahn abdrehen. Hahn abdrehen.
Wollen wir auch nicht entschuldigen, hat er eingefordert.
Hier ist, so. Und es ist nicht despektierlich gemeint. Ja, entschuldigt wird sich gar nicht. Aber du musst dich ja auch eigentlich so ein bisschen jetzt eingrooven, weil in dieser Woche ist ja auch herausgekommen, dass du eine weitere Fernsehshow haben wirst.
Ja.
Mit einem anderen Fernsehkoch. Kann man das so sagen?
Fernsehmensch.
Ja, Fernsehmensch.
Also ich sag mal, ich schmeiß mich schützend vor meine Branche, vor meiner Fachlichkeit und meiner vielen Kollegen. Ja, also ich sag mal so, ein Mensch im Fernsehen in Kochjacke.
Steffen Hensler und
Koch
du.
Da jetzt wirklich schon ist da.
Du hast Steffen Hensler, ich wollte gerade sagen, deine Senderfamilie geholt, das stimmt ja nicht, der ist ja auch schon dort. Das heißt jetzt wirklich, hättest du das gedacht?
Was?
Dass ihr mal zusammen eine Sendung macht?
Nein, ich habe ja Steffen entdeckt.
Ja, klar.
Deshalb möchte ich an dieser Stelle Buße tun bei der Öffentlichkeit. Es tut mir leid.
Du hast auch Joko entdeckt. Du hast sie alle entdeckt.
Der hat sich selber entdeckt, aber ich habe mit ihm zusammengearbeitet.
So rum, ja.
Aber Steffen wir waren benachbart, Kollegen im derselben Straße mit dem Restaurant und sind beide, ich sag mal, latent asozial, prollig, mit unserem Mundwerk und unserem Hyper-Ego voll von uns selbst gebären. Das ist eine Affinität, die uns dann hat auch gemeinsame Zeit verbringen lassen. Und lustigerweise wird uns immer eine Feindschaft angedichtet. Und
ja, das hast du aber auch selbst ein bisschen befeuert.
Warum denn?
Naja, um das Wort despektierlich weiterhin zu strapazieren, hast du ja schon mal die ein oder andere despektierliche Aussage getätigt.
Weißt, dass er nicht kochen kann.
Ja, oder Matthias Schubser,
Was?
Ja, ich sag ja nur, du hast also es ja auch ein bisschen. Also
er kann nicht kochen, er ist ein Matthias Schubser.
Ja, also.
Er ist nur 1,68 groß. Irgendwie so.
Bin ich länger als der Hensler?
Nein. Das ist so Quatsch jetzt.
So, wir hören jetzt an der Stelle auf.
Auf jeden Fall, wir machen eine Sendung gemeinsam, einfach weil wir gesehen haben, dass wir ganz gut gegeneinander, miteinander funktionieren und haben einen gemeinsamen Lieferservice gegründet. Und müssen à la Menü Gerichte entwickeln, zusammenstellen, kochen und ausliefern, höchstpersönlich.
An wen?
An Menschen, die das Essen bestellt haben.
Okay.
Also es waren Menschen, die haben dann gesagt, so, hier sind 4 Personen. Und wir hätten gerne was zu essen. Wir mögen gerne, keine Ahnung, vegan oder wir haben eine Vorliebe für dieses Essen oder für jenes Essen. Und macht mal was. Und dann haben wir gekocht. Und das war drollig. Und es hatte auch wieder was sehr Emotionales. Auf der einen Seite ist es ein Wettkampfkochen. Auf der anderen Seite ist es echtes Kochen. Dann ist es eben auch so, dass Steffen und ich uns auch mal ordentlich gefetzt haben. Also auch mal in die Haare gekriegt haben. Weil wenn wir so auf engem Raum sind, auf 10 Quadratmeter Küche, glaub mal, bei unseren ausgeprägten Egos, dass es da auch mal, ich sag mal, zu kleineren Reibungen kommt, haben uns aber auch wieder vertragen. Also es ist ein gutes Format. Mhm. Ich glaube, das kann drollig werden.
Also gut, dann ich bin gespannt und vielleicht, wenn der Herr Hensler Zeit findet, kriegen wir ihn vielleicht auch mal jetzt dann doch in den Podcast rein, alleine als PR-Maßnahme für die Sendung. Graciella, wir bedanken uns jetzt schon mal für deine Gastfreundschaft hier.
Wen findest du eigentlich besser, Graciella?
Mich oder Tim? Oder was wolltest du fragen?
Das ist selbstverständlich. Zwischen euch beide, Tim?
Zwischen mir, was? Mir und Händler. Schon.
Ah, du? Ja. Also der andere kenne ich sowieso.
Es gibt einen Gott, der hängt bei ihr noch höher als ich. Jamie Oliver.
Also ich dachte jetzt Gennaro vielleicht.
Nee, ja, Gennaro auch, aber Jamie Oliver, sie hatte das große Glück. Was heißt nein? Ich komme hier rein, da ist eine Promi-Fotowand, da hängen die drei größten Köche unserer Zeit, Eckhard Witzigmann, Jamie Oliver und Tim Meltzer. Ich habe das kleinste Foto und das größte Foto hat Jamie sehr präsent in der Mitte auf Augenhöhe. Mich kannst du kaum erkennen.
Ja, aber ich schätze mal, dass du in Crasiellas Herzen bist und das ist ja eben viel mehr wert, als an so einer schäbigen Wand zu hängen, oder? Ja.
Allora.
Allora. Allora. Allora. Allora. Also Aloha. Jedenfalls vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja. Es gibt auch einen Grund, Tim, warum wir in München sind. Ja. Denn unseren heutigen Gast, den haben wir schon zweimal vertröstet, nach Hamburg zu kommen, weil bei dir
Marcella, du bleibst da, also
Fernsehtermine stattfanden. Und hörst du mir zu?
Was? Nee.
Okay, wenigstens bist du ehrlich.
Ich hätte jetzt Bock auf ein Spaghetti-Eis.
Jetzt?
Oh. Ja. Ernsthaft?
Ja.
Geil.
Weißt du, was interessant gewesen wäre?
Was?
Wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte jetzt Lust auf ein Spaghetti-Eis. Hättest du wahrscheinlich so, ja, schön, toll, schön für dich.
Gibt es in Italien Spaghetti-Eis?
Nein, das ist eine deutsche Erfindung.
Ja, und die Deutschen sind so gut in allem. Das ist eine Erfindung von Dario Fontanella aus Mannheim. Der hat das Spaghetti-Eis erfunden und hat sich das nicht patentieren lassen, der arme Kerl. Hat aber heute sehr viele, sehr gut gehende Eisgeschäfte und hat den Ausbildungsberuf des Eismanufakteurs tatsächlich seit 5 oder 6 Jahren.
Können wir mal den Erfinder des Spaghetti, also dem.
Du hast ihn schon mal kennengelernt. Im Rahmen der Internorga habe ich dir den an der Bar mal vorgestellt. Ein sehr gut aussehender Norditaliener, groß gewachsen, ein unglaublich liebevoller, freundlicher Kerl. Dario Fontanella. Geht's schöner, der Name? Dario Fontanella.
Fontanella von Fontana.
Ja, schon schön, oder?
Brune.
Und hat eine ganz, ganz bezaubernde Tochter. Stieftochter.
Wie alt?
Laura. Laura ist 33, glaube ich.
Und? Mal angeschrieben?
Ist eine Ex-Freundin von mir. Und so, deswegen kenne ich Dario. Und Laura ist auch ein sehr großer Fan von diesem Podcast. Können wir dich auch mal sagen. Ja, schöne
hallo
Grüße.
Hallo Laura.
Also.
Aber dann würde ich den Erfinder, weil wirklich Spaghetti-Eis ist eine, also da wissen die Italiener selber nicht, was die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Die haben Spaghetti und die haben Eis.
Ja.
Ist auch naheliegend, dass man Spaghetti-Eis macht.
Das ist auch pure Emotion, oder?
Ja?
Spaghetti-Eis ist auch
großartig.
Oh, das ist geil.
Fantastisch.
Mit
übrigens, was eine sehr beliebte Pizza in der Pizza-Universität Neapels ist?
Neapolitanische Pizza?
Ja, natürlich, aber welchen Belag?
Ich würde jetzt wahrscheinlich sagen Tomate Mozzarella.
Nein.
Sondern?
Ist das Ratespiel vorbei?
Ach so, okay, was gibt's
noch? Ich gebe dir 50 Euro, dass du nicht drauf kommst. Also, ich krieg 50, also.
Nee, wir machen das so, ich komme nicht drauf. Ich kenne die 50 Euro.
Also, 50 ja. Euro.
Okay, wie viele Rate habe ich?
5.
5, also, Tomate Mozzarella ist es nicht. Quattro Stagioni ist es auch nicht.
Eine der beliebtesten.
Bitte?
Eine der beliebtesten.
Wie heißt sie denn? Bianco?
Nein.
Das wäre der dritte. Hier, sag schon, die scharfe Salami?
Nein.
Jetzt habe ich nur noch einen. Dann sage ich was mit Artischocken.
Auch nein.
Okay, was ist es?
Pizza Pommes.
Wirklich jetzt?
Pizza Pommes.
Ach komm.
Also Pizza mit Pommes.
Und dann noch ein Spiegelei drauf.
Dann kommen frittierte Pommes drauf.
Ja, ja,
und dann wird
ja.
Das gebacken. Pizza Pommes. Habe ich auch gedacht, die wollen mich verarschen. Aber Pizza Pommes.
Ja, Kohlenhydrate my ass. Okay.
So, nee, also. Na, also so zu viel nochmal hier zur Pizza Bolognese, da, die ja der Rachmel zerpflückt hat, irgendwie in seinen Restaurant-Tester-Sendung. Irgendwie. Da hat er gesagt, ja, so Quatsch, gibt's ja nicht. Ich habe mir neulich Pizza Bolognese gemacht, sensationell.
Selber?
Ja. Pizza Bolo Holo. Nee, das war Bolo Holo, ne? Das war Pizza mit Bolo und
Halloumi-Käse.
Hollandaise.
Alter.
Pizza Bolo Holo.
Hast du dir nach deiner Kur mal gegönnt?
Hab ich gegönnt.
Jetzt gebe ich mir.
Ja, ich habe aber ohne Hollandis gemacht.
Jedenfalls sind wir jetzt also in München, weil wir unserem heutigen Gast zweimal in Hamburg vertröstet haben, weil Termine dazwischen gekommen sind. Und dann
Ich mache bald ein italienisches Restaurantkonzept auf. Habe ich das schon erzählt?
Ja, lass mich doch mal ganz kurz noch den Satz zu Ende reden.
Pizza di Pane heißt das.
Ja, am Frankfurter Flughafen. Ja,
3 Tage vor
Piano. Aber ist schon offen, dachte ich.
Ja, aber jetzt geht's los. Und ich muss das nur mal sagen, weil Piano 3 Tage später gesagt hat, dass sie dasselbe Konzept machen.
Gibt es zwar Piano noch?
Ja, wieder.
Aha. Was ist denn das Konzept?
Pizza. Knusprige Pizza.
Ich weiß es, aber draußen die Leute wissen es nicht. Erzähl doch mal dann wenigstens, wenn du dich da jetzt schon so reinquetschst zu dem Thema. Das möchte ich nicht sagen. Wirklich nicht? Ja. Du schneidest mir jetzt den Satz ab, um dann nichts zu sagen.
Ich hab doch alles gesagt. Ich mache jetzt auch bald ein italienisches Restaurantkonzept mit Pizza.
Am Frankfurter Flughafen.
Am Frankfurter Flughafen.
Und heißt?
Pezzo di Pane.
Pezzo di Pane. Gibt's das Zeug nicht auch in der Bullerei?
Ja, wir müssen ja irgendwo üben.
Ist lecker.
Sehr gut sogar.
Ist wirklich lecker.
Ja. Habe ich gefunden.
Also jedenfalls, ich versuche es jetzt nochmal, haben wir unseren heutigen Gast schon mehrere Mal vergrößert und dann haben wir unzumutbar, aber unbegrenzten Möglichkeit der Freundlichkeit von Tim Melzer gesagt, weißt du was, dann kommen wir nach München als Zeichen unserer Entschuldigung, sind jetzt hier gelandet und unser heutiger Gast ist mit privaten Dingen immer recht vorsichtig, daher war es jetzt gar nicht mal so leicht, Infos über ihn herauszubekommen, die so in den privaten Bereiche gehen, deswegen sage ich dir, Tim, er ist leidenschaftlicher Taucher.
Muss ich jetzt noch so tun, als ob ich nicht wüsste, wer es ist?
Ja, du musst jetzt noch so tun, als wüsstest du nicht, wer es ist. Ja, okay. Weil eventuell habe ich dir auch einen falschen Namen gesagt, um dich in die Irre zu führen.
Ah gut, okay. Keine Ahnung.
Er hat viel für gutes Essen und gutes Trinken übrig. Als Kind lebte er in der Schweiz und da sein Vater in einer Delikatessenfirma arbeitete, brachte er immer Spezialitäten mit nach Hause. Also hat er schon als kleines Kind viel probiert und sehr früh sehr gut gegessen. Eine der ersten Erinnerungen an die Kulinarik sind bei ihm die tausendjährigen Eier. Weißt du, was das ist?
Das sind so eingelegte Eier, die ich glaube sogar relativ bestialisch stinken, wenn man sie isst.
Ja, aus China oder wie man hier in Bayern sagt, aus China.
Ja.
Und wie findest du das? Sagst du China und Chemie und sowas?
Nee.
Das ist auch komisch,
China
oder?
China ist es. Ha? China.
China mit SDR.
Das ist China.
Das ist immer noch China.
Ja, China.
Und die werden, glaube ich, verfault.
Ja, muss ich auch gleich mal erzählen.
Melzer's Darknet Corner.
Wusstest du, dass es Eier in China gibt, dass die in dem Urin von minderjährigen Jungs gekocht werden?
Nö.
So, kein Scheiß. Irgendwie so, da gehen die, also die sammeln den Urin in der Schule ein, von der Grundschule. Da pinkeln die Jungs, aber es müssen eigentlich ja diverse Jungs sein.
Ja.
Pinkeln alle dann in so eine Tonne rein irgendwie. Aha. Dann wird die Pisse abgeholt und in dieser Pisse werden dann die Eier gekocht.
Lukas, unser Tonmann, ich hätte gerne vor der Story so ein Jingle und das Ganze nennen wir dann Melzers Darknet Corner.
Okay.
Können wir ein paar gute Geschichten aus Darknet, ja, okay.
Aber die sollen irgendwas gut machen.
Ja, also kommen wir zurück zu den schönen Sachen. Unser Gast von heute isst sehr gerne Austern oder einen guten Parmesan, geröstetes Roggenbrot mit einem guten Kürbiskernöl. Oder
geröstet
ja, ganz
ist übrigens dicht an China, ne?
Geröstet.
Ist es geröstet?
Geröstet.
Geröstet.
Geröstet. Roggenbrot mit einem guten Kürbiskernöl, Jahrgangssardinen oder einfach Vitello Tonnato.
Oh, endlich kann mir jemand Jahrgangssardine erklären. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden.
Aber kennt man das?
Jahrgangssardine?
Ja, ich habe das noch nie gehört.
Ich weiß nicht, ob das ein Marketing-Gag ist oder so, aber was heißt Jahrgangssardine? Und ich denke immer, naja, wenn eine Sardine eingefüllt wird, dann sind die immer aus demselben Jahr. Oder hat man noch irgendwo welche vom letzten Jahr rumliegen und packt die dann in die Dose?
Ja, das wäre irgendwie komisch.
Weißt du?
Ja.
Das ist so, das macht für mich, aber ich bin mal interessiert.
Ja. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, gutes Essen sollte man nicht immer nur auf teure Dinge reduzieren. Es gibt fantastische, einfache Speisen. Eine gute Fenchel-Salami oder ein geräucherter Saibling schmeckt ganz wunderbar. Da bist du auch bei ihm, oder?
Ja, total.
Ne?
Klingt aber nicht nach dem Koch.
Klingt nicht nach dem Koch?
Nee.
Na warte, hör mal zu. Er ist großer Kaffee-Fan. Am Sonntagmorgen trinkt er seinen Kaffee am liebsten gefiltert aus der Tasse.
Guter Mann.
Oder aber mal zwischendrin ein Espresso aus einer Bazzocco-Siebträgermaschine. So einen hätte ich auch gern.
Ernsthaft?
Ja, die kleine ist schon schön.
Also der Mensch, über den wir hier reden, ich weiß, wer es ist, ist ja ein totaler Kulinariker. Der darf das. Ansonsten, wenn du so eine Maschine hast, dann bist du Dichter der American Psycho.
Wieso?
Es gibt so ein paar Klischee-Dinge, die Spinner sich in die Küche reinstellen,
ja,
nur weil es geil aussieht.
Aber könntest du dir nicht vorstellen, dass ich es mir auch in die Küche stelle, weil ich wirklich gerne einen Espresso trinke und mich für den Siebträger-Kram eventuell interessiere?
Nein, du nicht.
Sicher nicht?
Sicher nicht.
Okay. Ach, Tim. Macht wieder einen Riesenspaß. Pass auf, es geht weiter. Er sagt,
du sammelst Bilder von ICEs.
Hier, 30 Jahre ICE feiern wir gerade. 30 Jahre.
Krasses Thema.
Ist das geil?
Entschuldigung.
Er hat ein sehr großes Haus, das er Stammhaus nennt, mit jährlich etwa 3 Millionen Besuchern. Er beschäftigt dementsprechend über 300 Mitarbeiter, darunter 70 Köche.
Ja, ja, ich weiß, also ja.
Du,
ja.
Was überlegst du gerade?
Ich habe überlegt, wie viele Besucher die Bullerei hat.
Kannst du es, wollen wir überschlagen? 250 am Tag?
Nein, mehr, 400 am Tag.
Okay, an 364 Tagen.
Ja.
Du bist doch
160.000, 150.000. Gut, weiter.
Ist auch nicht schlecht, oder? Hättest du dir das jemals erträumen lassen, dass du ein Restaurant haben könntest, und das ist ja nur eins, wo 150.000 Menschen im Jahr kommen?
Das ist viermal Pinneberg.
Das ist viermal Pinneberg, die dich nicht als Markenbotschafter wollten. Das haben sie jetzt davon. Er legt großen Wert darauf zu sagen, dass er nicht der alleinige Chef von dem Ganzen ist, was er da hat. Seine Gruppe, weil das ist schon lange nicht mehr nur ein kleines Unternehmen, erzielt im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz, jetzt halte ich fest, Tim, von 895,6 Millionen Euro.
Was? Mhm. Ernsthaft? Mhm.
800, also fast 900. Das ist nicht schlecht. Im Rang, im Ranking der Top-Familienunternehmen liegen sie auf dem Platz 286. Und die deutsche Wirtschaft sagt, ein Familienunternehmen wie dieses stellt das dynamische Rückgrat der deutschen Wirtschaft dar. Das ist schon mal, ja, schon mal vor, dass, ja, wenn sie das über, und falls du jetzt noch nicht gewusst haben solltest, wer heute hier unser Gast ist, würde ich jetzt gerne noch eine kleine Melodie einspielen, von der wir, glaube ich, jetzt alle wissen würden, zumindest um welches Unternehmen es sich handelt.
Wer hat das echte?
Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Wenigstens hast du nicht Mövenpick oder so. Also, hast du eine Ahnung, wen ich hier es ist?
Nee.
Einer von mehreren aus diesem Haus, der, wie gesagt, Wert darauf legt, dass er nicht der alleinige Herrscher von dem Ganzen ist.
Hab ich der Einladung zugestimmt?
Nee, es ist ja ein Überraschungsgast.
Ja, ne? Bei ein wunderschönes Haus mit einem herausragenden Koch, der einen einzigen, einen großen dunklen Fleck in seiner Vita hat. Ich glaube, der hat mich geschlagen bei Kitchen Impossible.
Ach.
Ja. Den Namen wollen wir jetzt auch nicht weiter sagen. Das muss,
zwei Sternenkoch.
Das muss der Chef gleich machen.
Ja. Weißt du, wie der Chef heißt?
Der Randelkofer.
Ja, richtig.
Der alte Randelkofer ist da.
So alt ist der,
glaube ich, nicht. Der alte Randelkofer ist
in
der Haus.
In fünfter Generation. Wollen wir ihn jetzt mal reinholen? Guck mal, da kommt er. Strahlend. Ja, dem macht die Temperatur nichts.
Hallo, komm.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Das ist ein Sakko bei der Hitze. Bist du irre?
Ja, ja.
Für fünf.
Kleidung sozusagen.
Ja, aber jetzt mal, leger. Ja. Ganz leger. Ja, ja. Also, adrett, man mag es kaum glauben. Ich sag mal, ungefähr die Hälfte von mir sitzt mir gerade gegenüber, und das, nachdem du ungefähr 10 Minuten vorgelesen hast, was der Mann alles gerne isst.
Ja, aber so sieht ein Geschäftsmann aus, ne? Ja. So sieht ein Geschäftsmann aus.
Business. Ein bisschen leger mit dem Münchner Knopf oben auf, aber ansonsten tipptopp. Erzähl.
Also, wen haben wir denn heute hier sitzen? Wer den Namen Dallmayr hört, der denkt an Qualität, an Kaffee, seit neuestem auch an Moritz Bleibtreu, aber vor allem an die eben gehörte Melodie.
Warum
dabei? Moritz Bleibtreu ist Markenbotschafter von Dallmayr.
Genau, für unseren Kaffee.
Kann man das so sagen? Ja.
Ja, ja.
Oh, und sieht gut dabei aus.
Ja. Macht er so ein bisschen auf, wie heißt denn hier der andere Schauspieler?
Werner Lauterbach?
Nee, der hier, mit dem ich immer verwechselt werde. George Clooney. Ist das so ein bisschen so ein George Clooney-Moment, so ein guter, gereifter Mann, der edelst Espresso trinkt?
Ja, das muss Florian beantworten.
Naja, er trinkt sehr gerne einen guten Kaffee. Ich weiß nicht, ob man ihn so als gereift bezeichnen kann wie George Clooney.
Aber toll schon, doch.
Wie bitte?
Ja. Doch, finde ich schon. Ich finde, das ist ein Mann, der wird im Alter attraktiver noch.
Das ja, okay. Ich habe jetzt direkt verglichen. Das ist vielleicht doch ein Altersunterschied.
Ja, das ja. Aber das würde bei mir, ich werde ja auch mal mit ihm verglichen. Mit Clooney.
Mit George Clooney?
Ja, schon.
Ach ja. Du wirst wahrscheinlich mit Georg Clooney aus Pinneberg verwechseln. Nicht mit George Clooney.
Was?
Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich mache einfach mal weiter. Dabei müsste man beim Namen Dallmayr eigentlich auch an einen Namen denken, der mindestens genauso zu Dallmayr gehört wie Eiswürfel in Tims Café. Randelkofer. Aber der Reihe nach. Am Beginn der Firma Alois Dallmayr stand im Jahr 1700 der Münchner Christian Reiter. Er betrieb ein Kolonialwarengeschäft, das er als der direkte Vorgänger des heutigen Unternehmens gelten lässt. Seinen Namen gab dem Geschäft der Kaufmann Alois Dallmayr, der um 1870 Inhaber war. Er verkaufte 1895 an, richtig, die Familie Randelkofer, genauer gesagt an Anton und Therese Randelkofer. 1933 verwirklicht die Familie das Vorhaben, ein weiteres Standbein aufzubauen. Der 19-jährige Kaffeefachmann Konrad Werner Wille aus Bremen tritt in das Unternehmen ein, bereist das Ursprungland des Kaffees Äthiopien und führt in der Folge Dallmayr Kaffee zu einem der bekanntesten Markenartikel ein. Die Erfolgsgeschichte der Spitzenkaffeemarke Prodomo ist legendär. 1977 übernehmen Wolfgang Wille und Georg Randelkofer die Leitung des Unternehmens. 1985 wurde das Kaffeegeschäft aus dem Gesamtunternehmen herausgelöst. Seitdem zählt Dallmayr bundesweit mit seiner Marke Prodomo zu den führenden Markenartiklern im deutschen Kaffeegeschäft. 2015 dann der fünfte generationsbedingte Wechsel. Florian Randelkofer und Wolfgang Wille leiten als geschäftsführende Gesellschafter das Unternehmen. Und wie sie das Geschäft leiten. Der Konzern ist inzwischen in vier Geschäftsbereiche gegliedert. Delikatessen und Gastronomie, Party und Catering, Kaffee und Tee und Vending und Office. Das heißt, der Vertrieb von Getränke und Snackautomaten. Mit Blick auf eine über 300-jährige Firmengeschichte ist das Ganze wohl das, was man eine lupenreine Erfolgsstory nennen muss. Und die muss vorangetrieben, beobachtet und geführt werden. Einer, der das macht, ist heute hier und schenkt uns sicherlich den einen oder anderen reinen Kaffee ein. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, Managing Partner der Alois Dallmayr KG, Florian Randelkofer.
Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt.
Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. So. Entschuldigung.
Und jetzt weißt du auch, woher dieser Umsatz kommt.
Moment, Entschuldigung.
Na, für zweimal Absagen. Wir hatten ja in der Tat, der Termin, der stand wohl zweimal schon fest. Ja. Und aufgrund von irgendwelchen Verschiebungen oder weiß nicht mehr was, aber gab es ja immer zu spontanen Absagen. Ja. Und wir hatten dann ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass du auch ein bisschen angefressen warst, auch zu Recht. Und dann haben wir gesagt, komm, das geht nicht. Dann müssen wir jetzt auch selber mal echt die Eier haben, uns dahin bewegen. Deshalb noch einmal Entschuldigung und danke und schön, dass wir jetzt hier sitzen.
Super, dass das geklappt hat.
In einer schönen Stadt.
Ja, genau.
Wirklich
genau.
In einer schönen Stadt.
Hattet ihr das geplant, hierher zu kommen?
Nein, deswegen. Wir sind heute geflogen, wir fliegen heute wieder zurück. Das ist jetzt nicht also wir müssen auch noch einen Klima-Euro abgeben wahrscheinlich dafür. Aber
wir nehmen den Greenpeace Paraglider zurück. Ja,
Fehler kann man machen, man muss sie einsehen und dann nicht wiederholen. Deshalb sind wir jetzt heute hier.
Wir haben den Flieger nur deswegen gewählt, weil es bei der Lufthansa ja den Dallmayr Café dann auch gibt.
Und ja, insofern
haben wir uns schon mal ein bisschen eingegroovt auf dem Weg hierher.
Ist das so?
Ja.
Krass, wie hast du das geschafft? Ich möchte gerne meine Franzbrötchen cremen bei Lufthansa auf dem Frühstückstray haben, statt der Bumsmarmelade.
Ja, nicht einfach. Muss man mit denen sprechen, lange sprechen, hin und her. Und
würdet ihr meine Franzbrötchen cremelisten? Jetzt habe ich kein, ich hätte besser vorbereitet.
Ich kenne die halt nicht. Ich bräuchte
das
ja, genau.
Das passt doch schon so. Das ist doch schon nicht schlecht.
Das wäre ja geil. Das ist so, weißt du, das hieß mal früher ein München auf Rügen oder so. Ja. Ein Bayer auf Rügen.
Oder zwei München in Hamburg.
Ich weiß nicht, was Franz ist. Das ist eine Art Blätterteig-Plundergebäck. Ja. Ist eine hanseatische Hamburger Spezialität. Ist in Alt-Altona angeblich erfunden worden.
Ja.
Von einer französischen Bäckerei, so um 1860, 70, glaube ich. Buttrig, karamellig, zimtig.
Okay.
Und ich würde sagen, es ist ein Nationalheiligtum im hohen Norden und fängt langsam an, den Siegeszug weltweit anzutreten, unter anderem auch in der Form. Oh, danke, Spaghetti-Eis. Feier Spaghetti.
Die Hamburger Weißwurst.
Nee, die Weißwurst. Oh, das wird ein ganz unangenehmes Gespräch heute.
Wieso?
Die Weißwurst kommt aus Hamburg.
Das ist ja
kulturhistorisch. Könnt ihr gleich mal ganz kurz googeln. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, aber die Weißwurst und jetzt wird's noch härter.
Das Weizenbier. Weißbier.
Das Weizenbier.
Auch
aus Hamburg. Eine Hamburger Erfindung.
Warum weiß das niemand?
Das ist eine Verdrängung von euch.
Ja, wahrscheinlich.
Google das mal hier gleich mal parallel ein bisschen nach. Aber darum geht's. Es geht ja nicht, wer hat's erfunden, sondern wer hat's geil gemacht. Und das ist es ist so karamellig, buttrig, zimtig, irgendwie so. Und die Leute lieben es. Okay. Also Menschen, und da wird jetzt auch inzwischen, man sucht wirklich die besten Bäckereien mit den besten Franzbrötchen. Und ich habe da eine Creme draus gemacht. Und die heißt Franzbrötchencreme.
Ja.
Finde ich ein guter Name. Also die erklärt so ziemlich alles. Und ist so eine Mischung aus Naschi und Frühstückscreme.
Mhm.
So, statt Also statt dieser Haselnusscreme, die es sonst allgemein gültig überall gibt. Und ein Mörderprodukt. Also wirklich, ich glaube sogar, es gibt ja so...
Also probieren wir gerne immer, wie alles. Ist nicht ganz so einfach mit so ganz lokalen Sachen, ja, weil die Leute, das ist frisch oder wie
Creme. Das? Also noch im frischen, noch okay. Im frischen Regal.
Ja.
Noch, mal wegen des hohen Butteranteils. Mhm. Aber das Ding geht überall. Kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja.
Da würde ich ernsthaft...
Gerne probieren.
Wenn, kannst du dazu, ich stelle mich dann bei euch in den Laden und mache so Probierhäppchen.
Weißt du? Das ist
dann,
doch was.
Dann lege ich mir so eine Schürze um mit diesen kleinen Flusendingern da.
Ja, genau.
Die finde ich sehr schön.
Ja, und das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Na Tim, was hast du entdeckt?
Eine junge Dame, die da aber sehr voll habe ich gerade eine Kiste
geschmissen. Ja, das ist Frau Randelkofer, die ganz offensichtlich noch irgendwelche
Kisten,
Kisten mit dabei hat. Danke. Aber würdest du da denn Dahlmeier
raus? Aber guck mal, wie 1, 2, 3, 4, 5 Kerle hier sitzen und die Dame schleppt das rein. Offensichtlich ist da ein bisschen Gewicht drin. Und der Einzige, der jetzt aufsteht, ist der Freude.
Sehr gut, Tim. Ich bin begeistert und stolz auf dich. Was finden wir davor?
Ja, wir haben mal so was mitgebracht, ja. Querbeet.
Also, weil vielleicht muss man ja dazu mal den Zuhörern, den Zuhörerinnen auch erzählen, Florian. Ich wollte eigentlich fragen, wie viel Kaffee steckt eigentlich noch in Dahlmeier? Das kannst du uns auch gleich mal erzählen, weil ihr seid ja viel mehr. Ihr seid ja nicht nur das reine Kaffeehaus, sondern ich habe es ja eingangs erwähnt. Ihr habt einen Versand- und Geschenkservice, ihr habt Vending und Office, ihr seid expandiert ohne Ende Restaurants, Alois, Café, Bistro, Dahlmeier, dann Dahlmeier Bar und Grill.
Ja,
das ist irre und ihr habt ein bisschen
das ist alles. Also die Gastronomie und dieser Versandgeschichte, Versandservice, das ist im Delikatessenhaus. Ja, das ist die Keimzelle des Unternehmens sozusagen. Daraus ist alles gewachsen. Hast du ja gerade eben vorgelesen. Und daraus habe ich eben so Dinge mitgebracht und eben der größte Teil der Firma ist das Kaffeegeschäft. Ja, wo wir in jeder möglichen Art unseren Kunden Kaffee anbieten. Das kannst du im Supermarkt kaufen, das kannst du an Kaffeeautomaten an Kaffee beziehen. Das wird der Gastronomie geliefert. Das ist eben unser Kaffeegeschäft.
Wenn jetzt jemand wie Tim zu euch ins Stammhaus kommt und sein Espresso, doppelten Espresso mit Eiswürfeln bestellt, ist das Verrat an der Kaffeekunst oder würdet ihr dann sagen, jeder so wie er es mag?
Jeder so wie er es mag, sowieso immer. Also ich glaube, in jeder Gastronomie oder in jedem Unternehmen geht es darum, den Kunden gut zu bedienen und der bestimmt und wünscht sich Dinge. Und da muss man gucken, dass man denen auch nachkommen kann. Das geht auch in einer guten Qualität. Kaffee ist auch ein Produkt, das sich wandelt, immer. Ja, es gibt eine ganz große Vielzahl von unterschiedlichen Spezialitäten, in jedem Land unterschiedlich. Wird Kaffee auch unterschiedlich getrunken? In Spanien trinken die Leute anders Kaffee als in Österreich, Frankreich, Schweiz, Deutschland. Sind alles unterschiedliche Arten der Röstung oder auch der Zubereitung. Und insofern, da gibt es viel zu entdecken.
Aber wenn ich jetzt meine, ich kriege gerade Gefrierbrand auf der Lunge.
Ja, weil du das Spaghetti-Eis
gerade reinpfeifen, weil hier kommen so viele schöne Dinge gerade auf den Tisch. Oh! Kennt ihr das?
Ja, natürlich.
Mann. Ich trinke ja meinen Kaffee gerne mit einem Eiswürfel oder mit einem Schuss kaltem Wasser.
Ja.
Ich halte das für eine wahnsinnig clevere Idee.
Ja.
Was sagt denn hier der Kaffeepapst dazu?
Warum soll man das nicht so trinken? Italiener machen das ja auch so.
Machen auch?
Ja.
Ich bin mehr Italiener, als ich dachte.
Ja.
Weil wirklich immer, wenn ich bestelle Kaffee, also entweder wissen die Leute, dass die Bestellung von mir kommt, also im To-Go-Bereich, wenn jemand einen Kaffee holt an der Tankstelle oder so, respektive, eigentlich werde ich die ganze Zeit nur angeflaumt.
Japan trinken sie ja auch eisgekühlten
Korea.
Kaffee. Ja, mehr
Korea
als
ist das.
Ja.
Korea ist auch, glaube ich, eine absolute Kaffeenation.
Ja,
Kultur. Ja. Ganz ehrlich, was kann man an Kaffee falsch machen?
Was man am Kaffee falsch machen kann, den falschen kaufen.
Ja.
Ja, nein, aber...
Welchen empfiehlst du da, Florian?
Ja, ich habe da so schießt mir was durch den Kopf, ja. Nein, aber das Wasser ist tatsächlich sehr wichtig in der Zubereitung, dass man, dass es eben nicht zu kalkhaltig ist. Und dann natürlich der Kaffee an sich, es ist ja nicht viel drin in einem guten Kaffee. Ja, also ich habe das Wasser und der Kaffee und da muss halt beides stimmen. Gut zubereitet werden. Es kommt dann auch auf die Zubereitungsmethode drauf an, was für einen Kaffee habe ich und wie bereite ich ihn zu. ein Filterkaffee ist einfacher zuzubereiten als eben eine Espresso.
Ich meine, was kann man am Kaffee falsch machen? Weil Kaffee, die werden zum Kaffeebohnen.
Ja, ja.
So, und dann fahrt ihr rüber oder ihr kriegt die ja. Warenproben irgendwie, sucht euch Kaffeebohnen aus.
Ja.
Und die müssen irgendwas mitbringen, dass die in euer Haus verarbeitet.
Ja, ja, wir haben einen Kaffeeeinkäufer, der da eben einkauft und Tag für Tag den Kaffee probiert.
Und jetzt wird er geröstet.
Der wird dann geröstet, ja.
Das Was kann man da falsch machen?
Dann Röstmeister. Naja, so wie man in jedem Prozess, man kann es eben überrösten und dann schmeckt man das. Und das ist eben dann die Kunst, das so zusammenzumischen, dass es wirklich gut wird.
Ja, aber ich meine, ist das nicht auch voll automatisiert oder ist da, weil du sagst, da ist ein Kaffeeröster. Das heißt, da ist ja wirklich jemand, der sich exakt mit dieser mit dieser Technik, das ist jetzt keine despektierliche Frage, sondern eine wirklich interessierte Frage.
Ja, ich glaube, Markus wird nie mehr zuhören.
Nein, also natürlich ist es ein maschineller Prozess, aber es ist ein Röstmeister da, so wie es eben ein Braumeister auch für Bier gibt.
Ja.
Ja, der das eben austarieren muss, aber es wird eben sehr stark im Einkauf bestimmt, wie eben, woher beziehe ich den Kaffee, um eben dann auf den gewünschten Geschmack zu kommen. Ja, so ähnlich wie auch, oder beim Wein habe ich das ja auch mit einer Cuvée, ja, also mit einem aus verschiedenen Rebsorten zusammengemischten Wein, der immer ein Geschmacksbild hat, das man bekommen möchte.
Warum schmeckt der Kaffee in Italien immer nussig und in Deutschland nicht?
Es gibt unterschiedliche Geschmacksarten und
ich weiß, aber ich kaufe italienische Sorten, italienisch geröstet, die das alles versprechen. Warum schmeckt der? Ist das pure Einbildung, dass der Kaffee in Italien
kommt auf die
besser schmeckt?
Kommt auf die jeweilige Marke. Das ist, denke ich, Einbildung, weil es also man muss sagen, warum schmeckt er besser? Italienischer Kaffee ist erstmal Espresso.
Ja, das meine ich.
Und dann gibt es eben in anderen Ländern andere Zubereitungsmethoden. Das ist dann kein Espresso. Deswegen schmeckt das dann eben unterschiedlich. Es sind andere Mischverhältnisse der zugrunde liegenden Kaffeebohnen. Und dadurch schmeckt es unterschiedlich. Ja, und es ist eine Philosophiefrage. Mhm. Und auch in Italien schmecken die Kaffees untereinander ja sehr unterschiedlich.
Ja, aber
und
selbst wenn du an eine Autobahnraststätte da irgendwie hier, wie heißen die da, wie heißen das?
Autogrill.
Autogrill irgendwie, dann stellst du dich da hin.
Ja, aber sagst du nicht selber auch immer, die halbe Miete ist die Atmosphäre und die Emotion, die du mittrinkst
kann sein.
Mit isst.
Ja, ja, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Jeder kennt den Urlaubswein, der eben ganz toll schmeckt im Urlaub und zu Hause trinkt man und nach einer Weile sagt man, ja, es war ein schöner Urlaub, aber den Wein, jetzt trinken wir mal wieder was anderes. Ja? Und da ist natürlich auch viel dabei, das Ambiente oder dieses Umfeld bestimmt viel im Geschmack, ganz sicher. Auch ja, in einem Restaurant gefällt es mir im Service nicht, dann kann der Koch noch so gut kochen.
Ja, in der Tat, das ist wohl wahr. Wenn ihr habt ja euren Feinkostladen, nenne ich ihn mal, wenn ich das zum Ausdruck bringen darf.
Ja.
Das ist das Stammhaus.
Das ist das Stammhaus, ja.
Das ist da, wo alles entstanden ist als solches, die gesamte Dynastie, das Ganze drumherum.
Ja.
Das ist, wo 300 Millionen Besucher
im Jahr sind. Ja. Ihr macht jetzt aber Kaffee im Automaten. Das
auch, ja.
Wie kommt man auf so eine Idee?
Naja, Geschäftspartner, der hat einen Kunden damals gewonnen, oder beziehungsweise BMW kam auf ihn zu und hat gefragt, wie können wir unsere Mitarbeiter mit Kaffee versorgen? Und daraufhin hat er sich das überlegt und das Ganze dann als Geschäft entwickelt.
Wir sprechen von den 60er Jahren, richtig?
Das sind die 60er Jahre, ja. Und die Firma, die ich genannt habe, die ist heute auch immer noch Kunde. Also wir müssen es ganz gut machen.
Ja.
Das sind ja gut, sehr lange, sehr gute Geschäftsbeziehungen. Und das hat sich eben so entwickelt, wie sich viele Dinge entwickeln. Ja, unsere Firma hat sich auch sehr gewandelt im Laufe der Zeit. Also
diese Kaffeeautomat, ist das Instant-Kaffee oder ist es Kaffeepulver oder wie ist das?
Das gibt es in beinahe jedweder Ausprägung. Ja, gibt es alles.
Ja.
Ja, und das kommt darauf an. Es gibt auch ganz viele verschiedene Kaffeeautomaten, die wir da machen, von der klassischen Espresso-Maschine, die man kennt, wie man sie zu Hause hat, etwas größer, weil es meistens für Büros ist, auch für kleinere Büros, bis hin zu großen Kaffeeautomaten, wenn eben ganz viele Menschen mit Kaffee versorgt werden müssen.
Ja. Also so Flughäfen oder ähnliches.
Ja, in öffentlichen Bereichen machen wir es in Deutschland zumindest kaum.
Weil?
Das hat sich einfach so ergeben, weil wir uns auf Firmen spezialisiert haben.
Weil ihr was?
Weil wir uns auf Firmen spezialisieren.
Also so für den normalen Konsumenten gar nicht so.
Haben wir das an.
Wie viele Produkte führt ihr bei euch im Laden? Frische Produkte.
Im Laden sind es, ja, frische Produkte. Okay. Also Produkte. Im Laden, ja, sind es 8000 Produkte. Ja.
8000.
Das teilt sich auch in Handelsprodukte, also Dinge, die wir einkaufen und verkaufen. Klassischen Wein. Wein produzieren wir natürlich nicht selber, aber es gibt auch viele Dinge, die zubereitet sind. Mhm. Ja, also bei uns am Stammsitz, das sind arbeiten 70 Köche und die bereiten jeden Tag verschiedene Dinge zu, die dann unten im Laden verkauft werden.
So ein bisschen so wie so ein kleines Harrods, so ein kleines KDW, kann man beschreiben.
Genau.
Ne? Was ist der Megaseller?
Der Megaseller, das ist unterschiedlich. Also was wir im Moment gerade sehr gut verkaufen, ist ein Vitello Tonnato.
Aha.
Ja, ich dachte, das kommt jetzt, packst hier so noch mehr aus. Ja.
Ich muss das ganz kurz, vielleicht kurz mal die Geräuschkulisse erklären.
Ich habe Unpacking.
Es ist ein unglaubliches Gastgeschenk offensichtlich, was hier von Randall Kovas an den Start gebracht wurde. Und Tim macht jetzt hier im besten Sinne Unboxing, nennt sich das, glaube ich, neudeutsch. Und haut hier eine Delikatesse nach der anderen raus. Was genau das gleich ist, werden wir bestimmt hören, während Tim sich irgendwelche Akku-Pads Astralkörper.
Die Kühlpads kommen.
Du bist also immer noch gut in Schuss übrigens, wenn ich das mal so sagen darf.
Ich bin Mörder in Form.
Nicht schlecht.
Ich habe noch mehr abgenommen.
In Hamburg munkelt man sieht dich mit dem Fahrrad sogar in letzter Zeit fahren.
Ja.
Wovon nur die wenigsten wissen, dass es elektrisch betrieben wird. Aber das ist egal. Ja, was haben wir da?
Ja, hier haben wir Austern. Ein Austernmesser. Was sagt uns das? Dass ich die gleich aufmachen muss. Unfallfrei natürlich, weil sonst wird das hier eine kurze Geschichte.
Marcella, haben wir mal ein Brett?
Jahrgangssardinen.
Du kannst es auf meinem Bauch machen, hält es aus. Jahrgangssardinen musst du bitte gleich Tim erklären.
Unbedingt.
Tim hat keine Ahnung, warum Jahrgangssardinen heißen müssen.
Ja.
Das machen wir am besten, wenn er zurück ist. Ich fahre fort,
okay.
Florian.
Okay. Dann haben wir hier so Sellerie-Schnitzel.
Aha.
Auch neu mit einer Anissoße. Dann haben wir hier eine sehr gute Sojasauce.
Nach welchen Kriterien werden Produkte ausgesucht bei euch?
Es gibt viele Kriterien, muss man sagen. Ja, also es kommt immer darauf an. Bei Wein, wir haben 1200 Weine bei uns im Sortiment ungefähr. Ja, 40% der Weine wechseln jährlich. Und da gibt's tatsächlich viele Kriterien. Es ist da nicht nur Geschmack, sondern es muss ein Sortiment passen. Ja, also gerade beim Wein suchen die Leute Weine aus Österreich, Frankreich, Italien, Rot, Weiß, Rosé, Champagner. Da muss einfach ein Sortiment passen, dass man da entsprechend den Bedürfnissen der Kunden oder unserer Gäste Dinge anbieten kann. Ja, also es gibt da schon verschiedene Kriterien, aber eben das Wesentliche bei uns ist das Thema Geschmack.
Und die Kriterien werden in letzter Instanz in deiner Person dann mit die Entscheidung getroffen?
Wir machen das im Team. Das heißt, es gibt regelmäßig Verkostungen. Das ist so ähnlich wie hier. Also es ist ein wilder Mix an unterschiedlichen Dingen, die auf den Tisch kommen und auch in einer manchmal komischen Reihenfolge gegessen werden. Also unabhängig von dem, wie man normal essen würde, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Wir haben jetzt hier einen Senf am Tisch und eben die Sardinenfilets und Desserts und Schinken und die Austern. Und es kann gut sein, dass wir mit den Desserts anfangen, weil die nicht zu warm werden sollten. Und dann übergehen zu den Sardinen, dann den Senf, dann die Auster und dann die Sojasauce.
Ist eigentlich auch so, wie du es immer propagierst, bitte nicht an irgendwelche Regeln halten, sondern so zu sich führen, wie es die Emotion zulässt. Ne?
Also ich finde immer, dass man Regeln kennen sollte, um gegen sie zu verstoßen.
Mhm. Ja, sehr schön gesagt.
So, viele der Regeln sind einfach Konventionen. Also ich meine, Japaner essen ihre Suppe am Schluss des Essens, ja, oder auch zum Frühstück, ja, wunderbar.
Ich übrigens auch sehr gerne.
Ja,
wirklich sehr, sehr, sehr gerne.
Und das käme beim oder essen ihre sauren Gemüse zum Frühstück. Da tue ich mir jetzt wiederum schwer, weil Frühstück ja sowas ist, auf das man ja sehr konditioniert und gewohnt ist, ja. Aber man hat gelernt, was man wie isst. Aber ich glaube, je mehr man das beruflich macht und professionell betreibt, kann man sich von dem lösen und kann da ganz spannende Sachen machen.
Wie würdest du deinen Geschmack bezeichnen? Also was schmeckst du? Wie schmeckst du? Nach welchen? Also ist es subjektiv oder? Also beim Kaffeebereich kann man ja viel schmecken an der Bohne, Röstungsgrad, Säuregehälter etc. Ne? Und da ist ja richtig Technik dahinter. Ich war mal einmal in der Kaffeeprobe dabei, also wie eine Ware eingeliefert worden ist.
Ja.
Das war schon echt interessant, ne? Also wie viel so dieses Rumgeschlürfe und Geschmatze und wie in der Luft und dem ganzen Kram. Das fand ich schon krass. Und wenn die darüber gesprochen haben, das hatte fast was Wissenschaftliches.
Ja, ist bei Wein ja auch ähnlich. Also es gibt bei verschiedenen Lebensmitteln so, einfach weil man, wenn man miteinander über ein Lebensmittel spricht, eine gemeinsame Sprache finden muss. Und es ist eigentlich wie ein Bild malen, also um das zu beschreiben, was man schmeckt, tauscht man sich aus und muss es irgendwie beschreiben. Und das klingt für manche Leute bei Wein komisch. Und früher war es noch komischer, weil es noch viel gestelzter war. Das ist heute einfacher und besser verständlich geworden. Und das ist diese Sprache. Und ich habe, also die Frage war, wie verkoste ich Dinge? Und bin kein gelernter Koch, aber habe, seit ich Kind bin, bewusst verkostet. Ja, also einfach A, weil ich es gerne mache, und immer schon so mir überlegt habe, wie schmeckt was, und dann gerne gekocht habe, auch heute noch gerne koche, mich in meiner Berufslaufbahn viel mit Köchen austausche, weiß, wie Dinge zubereitet sein müssen und dadurch auch, wie sie schmecken müssen. Ja, also
veränderst du Geschmack oder folgst du einem Geschmack?
Du meinst in unseren Produkten?
Wenn wir neue Produkte bei uns machen. Also schaffst du, also ich glaube schon, dass wir Köche einer gewissen Geschmacksvorliebe sehr schnell folgen, weil es ja auch dann auch sehr schnell Erfolg gibt als soll. Und da Teile aber auch verändern. Also ich glaube, dass jemand wie, also ich glaube, dass ich die Welt ein Ticken mediterraner gestaltet habe, aufgrund dieser rustikalen Arbeitsweise damals vor 15 Jahren und eben die Verwendung von massiven Oliven. Gab es alles vorher. Ne?
Ja.
Aber da war die Denke noch ein Ticken anders. Da war es noch ein bisschen so, ein bisschen in der breiten Masse. Ich glaube, dass jemand wie Tim Raue, dadurch, dass er zu den Top 50 Restaurants dieser Welt gehört, sehr prägend für den Süß-Sauer-Geschmack ist, der momentan allgegenwärtig
glaube
ist.
Glaube ich auch.
Das meine ich, aber wenn du jetzt sagst von wegen, ja, eigentlich schmeckt der scheiße, aber ich will also nicht scheiße, aber es schmeckt anders als das, was der Kunde jetzt unbedingt will. Ich möchte aber, dass der Kunde das gerne mag.
Ja.
Dann würdest du ja praktisch den Geschmack verändern, das meine ich. Also drückst du auch Geschmäcker rein, wo du sagst, oh, finde ich ganz gut, dann müssen wir aber unsere Leute erstmal für begeistern.
Das machen wir sicherlich, weil wir immer weit vorne sind in dem, was wir anbieten. Ja, also es sind schon Dinge, die auch in der Vergangenheit, wir waren sicherlich einer der ersten, die Aceto gehandelt haben. Ja, so Dinge, die heute Aceto Balsamico, die heute ganz selbstverständlich sind, und wir machen das aber nicht in total abgefahren, abgehobenen Richtung. Also keine Experimentalküche, die keiner mehr versteht, die auch dann nicht handelbar ist, weil das meistens ja extrem empfindlich ist oder sowas. Ja.
So.
Aber ja, eben, wir haben viel Dinge, die wir neu machen, die wir dann so bringen. Wie findest du das, was du da isst? Was du da isst?
Super, ich wollte ja nur probieren eigentlich.
Ja, ist gut, oder?
Dann war die Hälfte weggeatmet.
Ja, flaumig, sag ich mal so, flaumig.
Was ist das?
Erdbeere, offensichtlich, ist ja oben drauf.
Da ist eine drauf, das ist so wie Trump im Kamel, ja.
Und unten würde ich mal sagen, ist so eine Art Haselnuss, das geht so in die Richtung Nougat, irgendwas in die Richtung.
Ja. Ist eine vegane Creme, ist komplett vegan, ja.
Guck.
Nicht schlecht, oder?
Sehr gut, was ist der Träger?
Ja, da bin ich, da
also, so, eine, ich so ein Soja.
Ah, doch, nein, Moment, es ist Cashewwasser.
Gut,
ja. Ja, das und auch? Ich habe auch gerne nochmal gegenprobieren. Und ich, genau, mit eigenem Löffel, wir sind ja ganz konform, gell?
So. Erzähl mir mal ganz kurz parallel Jahrgangssardinen. Was ist eine Jahrgangssardine?
Jahrgangssardinen machen sie in Portugal. Da gibt es auch Jahrgangssardinen-Clubs. Da sammeln die Leute. Und die kann man sehr lange aufbewahren. Ich weiß jetzt nicht, was für einen Jahrgang wir hier haben.
Das wirst du gleich erschmecken müssen.
Das werde ich nicht erschmecken können.
Wir müssen die Randnotiz machen, dass Tim zum 60. Geburtstag eine Jahresmitgliedschaft für den Jahrgangssardinen-Club in Wo Portugal
bekommt. Ja, ich finde das geil. Ja. Also, weil das Produkt ist geil. Ich verstehe nur nicht den Begriff.
Das sind sehr sorgfältig. Das wird man dann sehen, wenn man es aufmacht. Sehr, sehr sorgfältig zugeschnittene Filets. Und Sardinen höchster Qualität. Sardinen war früher ein Massenfisch. Man sieht schon, wie das da drinnen liegt. Das ist ein Bild, würde ich sagen. Sehr hübsch. Und die kann man sehr lange aufbewahren, deutlich über dem, was als Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht. Wir haben die Jahrgangssardinen seit gut 10 Jahren, würde ich mal sagen. Ich habe alle Jahrgänge bei mir auch im Keller, um es einfach zu probieren, ja, wie das ist. Also 10 Jahre alten oder dann noch älter, 12 Jahre alte Sardinen. Und ich finde, das ist ein perfektes Essen zu einem gerösteten Brot. Ganz simpel, mit bisschen Salz oder sowas dazu, ja, so ein Fleur de Sel, bisschen was drüber, mit Champagner zum Beispiel, mega, ja, also.
Schmecken die dann von Jahr zu Jahr unterschiedlich?
Die werden etwas mürber,
ja.
Ja, also man merkt eine leichte Veränderung und es ist aber eben auch einfach die Leidenschaft für das Produkt, denke ich, die bei diesen Clubs da wichtig sind. Das gibt's ja in südlichen Ländern auch
öfters. Wie schmeckt sie denn jetzt?
Ich bin mir nicht sicher, ich würde sie auf 2016, 2017 taxieren.
Nee, aber nicht nach welchem Jahr sie schmeckt, sondern generell. Kann man sagen, sie kam, Sardine und siegte? Geht das? Oder ist es geschmacklich?
Boah. Also, das selektive, die selektive Auswahl der Filets oder der Fische, die dort verarbeitet werden, die Bearbeitung, die ist in der Tat vom visuellen als auch von dem haptischen Gefühl im Mund, vom Mundgefühl her, ist schon sehr, sehr fein. Die ist sehr exakt auch eingelegt, muss man mal sagen.
Gutes Öl, ja.
Also gut, sehr gutes Öl, exakt. Nichts Traniges. Also hätte ich jetzt gemerkt, dass es eine Jahrgangssardine ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. So, das ist immer so. Aber das ist wie das Spiel mit der teuersten Melone.
Ja, oder dem angeblich teuersten Wein.
Das, Melone. Ja. Ich hat sie mal gegessen? In Japan gibt es ja. In Japan werden ja teilweise Früchte als Blumenersatz mitgebracht. Ne?
Okay. So.
Und da geht es darum, eine perfekte Weintraube, eine perfekte Melone. Und ich habe die das erste Mal bei Tim Raue gegessen und die hat, glaube ich, Stückpreis 250 Euro.
Genau.
Eine kleine Melone.
Ja.
Die teuerste, die ich gesehen habe.
Verkauft zum Essen, also zum Servieren oder zum Mitnehmen?
Wir machen es zum Schenken.
Ah, okay.
Ja. Und gefällt mir persönlich sehr gut, weil das Japaner haben ja eine eigenes Ästhetik empfinden, ja, und die sagen, es muss besonders schön ausschauen. Es geht um die Schönheit der Frucht, ja, dass das absolut perfekt aussieht.
Es geht um den perfekten Durchmesser, dass es eine runde Frucht ist, das Netz oder die, wenn da irgendwelche Dinge drauf sind, dass die wirklich sehr extrem gleichmäßig sind. Da gibt es auch Gärtner für. Die Aromatik ist auch, die sieht Hammer aus.
Ja, also ist eine Honigmelone, haben wir noch nicht erwähnt, die du gerade rein, eine halbe Honigmelone, die du schon entkernt reingereicht bekommen hast und wahrscheinlich die schönste Honigmelone, die wir heute gesehen haben.
Und die ist wirklich toll. Bei den Japanern werden für diese Melonen bis zu, die teuerste ist, glaube ich, für 40.000 Euro verkauft worden.
So
für also Auktion, da drehen sie dann komplett durch. Da geht es nur darum, von wegen, das kann man dann nicht mehr ernst nehmen. Wenn du sie isst, sind diese Melonen perfekt. Aber nicht besser als eine vollreife Honigmelone, die auf dem Markt in Italien oder hier Viktualienmarkt im besten Reifezustand verkauft wird.
Ja.
Da steckt dann nicht mehr, nicht mehr wahrnehmbar. Ja. Ne? Die Qualität ist nicht mehr wahrnehmbar, in meinen Augen.
Nein.
Und das ist manchmal eben bei Edelprodukten. Schön ist ja Wissen, Produktion, anstatt Respekt, Ehrfurcht, also vor diesem Produkt. Und nicht alles kann man unbedingt erschmecken.
Ja, also das bin ich voll dabei. Man sieht hier, wir bräuchten eben einen anderen Jahrgang, ja. Und dann würden wir, wenn man das nebeneinander essen würde, dann würden wir einen Unterschied merken. Es ist ein anderes Jahr, es gibt andere Temperaturen und sowas. Das hat alles Auswirkungen aufs Naturprodukt.
Richtig.
Und dann ist es für die Sammler natürlich auch nicht schlecht, wenn da eine Jahreszahl draufsteht, dann können sie es zuordnen und sich schön aufreihen.
Ja, oder was ich daran abfeiere, dass eben ein eigentlich banales Dosenprodukt eine Wertschätzung bekommt, das ist eigentlich auch verdient.
Ja.
Muss man auch sagen. Also es ist ein bisschen Marketing, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Ehrfurcht und Respekt. Aber wie gesagt, dieses Jahrgang, ich habe doch wieso jede Sardine wird doch im selben Jahr abgefüllt, oder? Mhm. Weißt du, und hast ja nicht eine Sardine von 2016 und dann von 2017 und ach, ich habe nur eine von 2012 da rumliegen und die packe ich auch noch mit in die Dose.
Also immer im gleichen Jahr, bloß eben ist es ein Unterschied, wenn ich das nicht besonders sorgfältig mache und dann eben 10 Jahre später aufmache, dann sollte man sich wahrscheinlich gut überlegen, was man da isst.
Also wo man es ganz deutlich immer merkt, oder ich zumindest, ist bei Anchovies.
Ja. Ja, da sind ja klar.
Ne? Sardellen. Okay. Ja, da finde ich, weil da
natürlich
ist
Spanier.
Qualitätsunterschiede natürlich. Unfassbar.
Und auch da die Feinheit, wie das zubereitet ist. Man sieht es ja sofort, wenn man serviert bekommt. Ja.
Und bei Oliven wahrscheinlich auch, ne?
Auch.
Ja. Das sind ja alles Kulturgüter, muss man sagen, ja, in den jeweiligen Regionen mit ganz hohem Respekt davor, was sehr schön ist, gerade in den mediterranen Ländern findet man das sehr oft, so Dinge, die auch einfach sind. Ja.
So, ich würde mal ganz kurz 2 Minuten Pause machen, damit der junge Mann nochmal die Ausland öffnen kann, weil sonst komme ich hier zu nichts.
Ja, gut. Muss man dafür Pause machen fürs Ausland? Ja,
ist das so laut? Nee, aber ich sag mal, eine gewisse Konzentration jetzt, ja, weil das hier nicht angestammt wird. So, ja, machst du.
Ja. Ja.
Wie viele Ausland hast du schon geöffnet in deinem Leben?
Ich habe früher...
Du musst es ja mit anpacken,
als ich jünger war, deutlich mehr Austern vertragen, als ich heute essen kann. Also ich habe mal auch 24 Austern gegessen, was eine ganze Menge ist. Ja. Und die dann geöffnet für mich und Familie, hatte danach eine Mörderblase. Aber insgesamt in meinem Leben, ich habe sie nicht gezählt. Ich habe es.
Also du musst es auch schon im Laden mit anpacken, oder nicht? Oder nie, was?
Ich musste im Laden anpacken. Ja, ich habe da gejobbt, habe da meine Ferienjobs gemacht, natürlich. Habe damals aber nicht die Austern geöffnet, da wäre ich nicht schnell genug gewesen. Auch heute, ich bin nicht blitzartig, aber ich kann sie öffnen.
Ich habe auch in der Baumschule meines Großvaters mitgearbeitet, aber er hat auch nicht.
Kannst du Austern öffnen?
Ja, also technisch kann ich's. Ich kann es eben auch nicht sehr schnell.
Worauf kommt's an?
Richtigen Punkt zu finden, den Muskel, das hier, da.
Ja, genau. Also der Auster hat einen oberen Deckel, einen unteren Deckel. Der obere Deckel ist etwas flacher, also es ist ein wirklicher Deckel. Und an der Spitze, da fährt man mit eben so dem Austernmesser rein. Das ist eben so ein dünnes Messer. Und durchtrennt dann den Muskel der Auster und kann dann die Auster ganz einfach öffnen.
Aha.
Und man darf eben nicht abrutschen, weil sonst fährt man mit dem Messer in den Handballen.
Und zwar richtig, ne?
Also und zwar richtig.
Das sieht schon,
Aber es ist auch nicht sonderlich schwierig. Man muss das einfach machen und eben dabei aufpassen.
Ja? Das Messer habe ich aus dem Stück Seife geschnitzt.
Ja, damals in Alcatraz, ne?
Ja, genau.
Ja, okay. So, und das heißt, wenn sie dann geöffnet ist, ist oberste Regel, man schlürft es tatsächlich, ne? Oder hat
kann man machen, wie man will. Es gibt Leute, die gerne Zitrone drauf machen. Das ist nicht so mein Fall. Ich habe sie am liebsten pur, wie die Natur sie geschaffen hat, weil aus meiner Sicht dann das Aroma am besten zur Geltung kommt.
Welche ist dein Lieblingsaußer?
Naja, also klassisch die Kröls und dann eben, wenn ich vom Hersteller spreche, eine Schillardot, die wir wahrscheinlich auch hier haben, so wie es ausschaut.
Also
so, hier, für dich. Jetzt isst du die mal richtig und jetzt beschreibst du mal den Geschmack.
Mit allem, was drin ist? Mit der Flüssigkeit?
Schale nicht.
Ohne Schale.
Ohne Schale.
Flüssigkeit, ja.
Deswegen sage ich ja mit allem, was drin ist. So, und die lasse ich jetzt in meinen...
Ja, ich kann es vielleicht dafür noch mal kurz... vielleicht lösen. Schau ich mal, ob es wirklich gelöst ist.
Und wichtig, und das machen die meisten falsch, Austern kauen.
Also, ich schlürfe sie in meinen Mund rein, genau, und kaue sie.
Dann kaust du, genau. Und das Wasser kannst du ja natürlich runterschlucken.
Ja, das dachte ich mir.
Ja.
Achtung, okay.
Und dann beschreib, was du schmeckst.
Ich schmecke Meer. Also es ist extrem salzig. Mich erinnert es total an die italienische Adria. Das ist das Meer, was ich am meisten beschwommen habe. Extrem salzig und glitschig natürlich und fischig.
Glitschig ist kein Geschmack.
Fischig und salzig.
Du findest, sie schmeckt fischig?
Also mit fischig meine ich Meer. Das ist eher Meer mit Doppel-E.
Und was schmeckst du noch?
Viel Salz.
Ja, was noch?
Es ist sehr kalt.
Ja.
Und es irgendwie schmeckt sehr nach Natur.
Kannst du es näher definieren?
Ja, also nach einem Element.
Wie würdest du die Auster beschreiben, wie sie schmeckt? Also du hast sie ja gegessen, oder wenn jetzt ein Kunde sagt, wonach schmeckt die denn, dann würde die ja Geschmack beschreiben. Also, ich finde ja Sprache und Geschmack eine der größten Herausforderungen.
Es ist ein feinerer Geschmack, auch jodig und vor allem ein Geschmack, und das fand ich immer so faszinierend, der bleibt. Eine Austern schmeckt man auch nach 2 Stunden.
Das stimmt. Also es ist direkt auf die Innenseiten der Backen gegangen. Ne? Also das merkt man schon, aber nicht aufdringlich, sondern wie du sagst, wie so ein Parfum, was leicht aufgesprüht ist, was man so ein bisschen noch hat.
Und das finde ich mega. Also es gibt ein paar so Lebensmittel, die das können. Austern am deutlichsten, finde ich. Und das fand ich schon als Kind echt irre.
Wie beschreibst du denn den Geschmack, Tim?
Jodig, angenehm salzig, dezent salzig finde ich die sogar. Sind sie nicht sehr salzig, kannst du gar nicht. Sie hat eine, ich würde mal sagen, auf der süßen Skala von außen im Vergleich eher so im unteren Drittel bis mittleren Bereich. So, da ist eine Süße drin, ganz deutlich. Hinten raus leicht bitter, also nur leicht, ganz, ganz, ganz leicht, also sehr angenehm. Und ich würde sagen, es ist eine gute Einsteiger-Auster.
Einsteiger-Auster. Also du meinst, dass die, weil das schon
weil sie sehr ausgewogen
eine Top-Qualität ist, ja? Ja. Aber du meinst für Leute,
zum die Kennenlernen.
Das zum Kennenlernen. Ja, ja, okay, bin ich voll dabei.
Ist ein guter Einsteiger, ist so ein bisschen so wie Cabernet Sauvignon im Rotwein, wo du sagst, boah, der ist erstmal, tut der dir nicht weh.
Ja.
So, und es gibt Austern, die sind hart bitter.
Ja, also, ich hatte sowas mal in Amerika, in New York, da gibt's die Oysterbar, ziemlich bekannt. Und da sind wir hingegangen mit meiner Frau, haben so eine Austernplatte bestellt. Da gab es irgendwie so eine Platte mit, da hat man dann 24 verschiedene Austern. Und da war unter anderem, wie das manchmal die Amerikaner brauchen, die größte Auster der Welt drauf. Ein Schnitzel, was wir sagen würden, Wiener Schnitzel.
So ein Ding,
unglaublich.
Ja.
Schmeckte grauenvoll.
Ja.
Grauenvoll, das konnte man nicht essen.
Meine schönste Auslandgeschichte ist aus Thailand. War ich auf einem Floating Restaurant, bin irgendwann pinkeln gegangen und hast du direkt in den Fluss reingemacht. Mhm. Und direkt darunter war der Auslandkorb.
Ja, lecker. Gut.
Das war dann auch daher auch die Süße.
Daher auch die Süße und da habe ich mich beim nächsten Urlaub erstmal gegen Hepatitis impfen lassen.
Ja, das ist keine schlechte Idee, wenn man da,
Aber sie ist sehr angenehm, aber sie ist mild.
Deshalb
schaudert es dich auch nicht, ne?
Nee, also nein, es schaudert mich überhaupt nicht.
Ist extrem ausgewogen.
Ich frage mich gerade, ist das schlimm, dass ich es nicht besser beschreiben kann? Oder habe ich es eigentlich ganz gut beschrieben? Also, oder muss man ein Profi sein, wie du, Tim, um nicht salzig, sondern jodig zu sagen? Ich finde sie salzig, aber nicht unangenehm salzig, ne? Und ich finde auch, dass sie nach mehr schmeckt. Also, das ist mein persönliches subjektives Empfinden. Aber ich gebe dir vollkommen recht, die isst sich sehr angenehm weg. Ja. Also man denkt sich ja oft so glibberig und
Also der Meerschluck, bei dem er vorhin war, das wäre für mich Salzwasser und das ist aber mehr als Salzwasser. Ja, der Geschmack ist mehr als Salzwasser, weil er einfach runder ist, auch weich und ich finde, Geschmack kann man schon auch mit einem Gefühl beschreiben. Also weil er glitschig gesagt hat, ich würde sagen, das hat eine gewisse Weiche. Ja, das macht was. Das Mundgefühl macht ja sehr viel. Wenn was knuspert, schmecke ich nichts mehr und so.
Aber es ist immer mein Lieblingsbeispiel. Wenn du sagst halt, die Leute wollen ja auch mit mir über Geschmack reden.
Ja.
So, und mehr als nur lecker, weil sonst ist es ein relativ schnelles Gespräch.
Oh, ist lecker, ist mein Lieblingswort.
Dann würde ich ja versuchen, was genau magst du denn? Ja. Was genau fehlt dir? Also wenn auch Reklamationen kommen zum Beispiel.
Ja.
Ja, das war nicht so mein Fall. Dann würde mich interessieren, warum es nicht so mein Fall war. Und da hilft ja, wenn man eben auch mal anfängt, über Geschmack zu sprechen.
Ja.
Und auch Begriffe zu finden. Und da gibt's auch nicht so viel, in der deutschen Sprache gar nicht so viele Begriffe. Das sieht man ja auch sehr stark immer bei der Weinsprache. Dass dann eben solche Begriffe kommen wie gerittener Pferdesattel oder schwitziger Pferderücken oder leichte Motorenölnoten oder so.
Ja.
Das ist alles nicht böse gemeint, sondern es ist einfach um eine Assoziation, um dir auch so ein Fenster aufzumachen für jemanden, der den Geschmack noch nicht versteht. Brauchst du ja irgendwas, wo du eine Sprache verstehst und die eine Umschreibung verstehst und das eventuell in eine Kiste abspeichern kannst. Und wenn du jetzt mal als Beispiel, wie schmeckt eine Tomate? Beschreib mir den Geschmack. Das ist mein Spiel immer mit den Köchen. Wie schmeckt eine Tomate für dich?
Saftig.
Kein Geschmack.
Südlich.
Kein Geschmack.
Italienisch.
Auch kein Geschmack. Ich bin jetzt blind.
Fruchtig. Mhm.
Fängt an, in die Geschmackswelt reinzugehen, ja?
Also du bist jetzt blind und isst was?
Ich habe noch nie eine Tomate gegessen und jetzt sagst du, und ich habe keine Ahnung.
Und dann beißt du ja wahrscheinlich rein wie ein Apfel, wenn du sie noch nie gegessen hast.
Wie schmeckt denn die Tomate?
Dann wenn ich sie, dann würde ich sagen erstmal fruchtig tatsächlich.
Fruchtig was? Ananas oder Banane?
Ne, süß. Fruchtig süß. Naja, ich habe versucht das Gegenteil von sauer, weil sie ist ja nicht sauer und dann ist es eher süßlich. Es ist ja, ich würde süßlich sagen, eher süßlich.
Süß wie?
Süß wie du.
Nee, süß wie. Süß wie Honig, süß wie.
Nee, nicht wie Honig. Nee. Nee, es ist ein ganz leises süß, also wenig.
Leises süß.
Ja, wenig süß, also nicht honigsüß.
Ja, dann sag doch wenig süß.
Wenig süß. Mhm.
Ja. Wenig leicht, süß. Leichte Süße.
Ja. Mhm. Ja, eine leichte Süße.
Leichte ja. Süße, ja. Und was hat sie auch? Eine leichte Säure.
Leichte Säure.
Ja, säurig hat, ja.
So, und dann hast du eine Art eines Aroma, was man nicht umschreiben kann.
Ja, finde ich auch.
Geht einfach nicht.
Das finde ich auch.
Das ist, die fruchtige Richtung, finde ich, passt schon ganz gut in der Umschreibung für eine Tomate. Aber ich finde eben auch, dass Tomate sehr viel Bitternoten hat. Mhm. Aber perfekte Bitternoten. Also schön eingebundene Gerbstoffe, fast wie beim Wein auch, der ja auch immer Bitternoten hat.
Ja, aber nun gibt's auch x verschiedene Tomaten. Ich hatte am Wochenende im Garten, hat jemand fast schwarze Tomaten mitgebracht.
Ja. Und?
Die hat ganz anders geschmeckt.
Die hat kacke geschmeckt.
Nee, kacke fand ich die jetzt nicht, aber nicht so lecker wie eine Fleischtomate.
Also kacke.
Naja.
Also wirklich, die bunten Tomaten in den meisten Fällen, die so in vielen bunten Kissen, schmecken nach gar nichts. Mhm. Finde ich. Da ist es so ein Deko-Zucht geworden.
Ja.
Es gibt definitiv gute Tomaten, aber selten in dem Verbund.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Weil du musst ja irgendwie auch umschreiben, wenn du welche, ich hatte eine Tomate, die habe ich mal probiert, Form, Farbe, den Geschmack, die Intensität, was begeistert dich daran, um vielleicht eben auch ein Produkt zu finden?
Also würde ich finde, Erwachsene kommen immer so in Prüfungsstress, wenn man die fragt, wie schmeckt was? Ja.
Ja.
Und Kinder können das viel besser. Die sind spontaner, die können das auch mit Duft viel besser übrigens. Mhm. Auch eben, wenn man mit einem Parfümeur spricht oder so.
Ja, und weil sie unkompliziert antworten. Ne?
Schwierig für einen Erwachsenen zu sagen, was rieche ich denn da eigentlich? Und auch ganz offensichtliche Dinge, die man kennt, die zu erriechen und dann spontan zu benennen, ist gar nicht einfach, ja, weil man eben so sich nicht darauf konzentriert hat und das nicht gewohnt ist. Und so wie es dir gerade eben ging, wie mit der Tomate, muss man sich überlegen, ja, wie schmeckt das eigentlich und sage ich es richtig oder sowas. Und meist, wenn das so spontan assoziiert, kriegt man ein ganz gutes Bild.
Aber jetzt sind hier Austern. Wir haben hier Trüffelpecorino, wir haben hier wir haben einen Selleriestitzel, eine hervorragende Honigmelone, Balsamico aus Korea und Champagner natürlich. Und trotz alledem ist Dallmayr ja, wenn man sich nicht so sehr in der Kulinarik auskennt oder direkt in München wohnt, in erster Linie Kaffee. Mhm. Aber wie viel Kaffee ist Dallmayr heute eigentlich noch? Also für wie viel Kaffee steht Dallmayr noch? Die Vorbereitung, die Frage, ne? Die Vorbereitung gehört auch dazu.
Naja, wir sind vor allem eine Kaffeefirma, ganz klar. Ja, also das wir sind, wenn man das vom Umsatz sich anschaut, dann sind wir da bei 95%, 96% des Umsatzes ist Kaffee.
Ist Kaffee?
Ja. Sagen wir sind mit Kaffee sind wir in Deutschland eine der großen Marken. Wir sind in 40 Ländern mit unserem Kaffee, ja, wird auch eben exportiert. Wir sind eben in unserem Automaten mit dem Kaffee, sind da auch in 18 Ländern wiederum, also da international tätig. Also das ist vor allem Kaffee und das Delikatessenhaus gibt's eben nur an dem einen Ort, weil es extrem aufwendig zu betreiben ist.
Da kann ich mir meine Frage ja schenken, die ich stellen wollte. Ich habe den Hänsler in Hamburg, ihr habt den Käfer.
Als Konkurrent oder was
als
meinst
Konkurrent,
du?
Ja, es ist eine Stadt mit zwei großen namhaften Delikatessenmanufakturen und Vertriebshäusern.
Ja. So, ja gut, nur mit dem kleinen Zusatz, dass Dallmayr die Delikatessen nur für 4-5% für den Umsatz
nimmt. Ja, das meine ich das ja. Ne? Also das ist, aber ihr seid schon fein miteinander. Oder habt ihr das, kannst du den Käfer auch nicht so leiden,
wie ich den Fenster nicht leiden kann? Wir sind fein, natürlich sind wir auch Wettbewerber, ja. Aber München ist eine große Stadt und hat das Glück, dass es da eben...
Warum ist München so eine Kulinarikstadt, so eine Fressstadt?
Es ist die Nähe zu Österreich und Italien und das sind für mich zwei große Nationen, die eben da einfach viel an Kulinarik zu bieten haben. Beide unterschiedlich mit dem, was sie haben, aber beide großartige Küchen bieten.
Nee, weil ihr halt auch auf allen Ebenen. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber der Bayer an und für sich ist ja dicht am Schleswig-Holsteiner, also ist ein Landmensch.
Ja.
Ich sag mal, Land, ja, landwirtschaftlich geprägt.
Ja, ja, also für die, ja, für die bayerische Küche könnte ich mir das, würde ich es mir oft wünschen, dass die mit der gleichen Liebe gekocht wird wie in Österreich. Ja.
Aber ist sehr viel besser gekocht als im Rest Deutschland.
Okay.
Im Verhältnis. Okay. Also die, ja, die, okay, die heimische Küche sozusagen.
Ja, ja,
also
wir haben sehr, sehr gute Küche, das ist gar keine Frage. Mhm. Aber eben trotzdem ist oft das Thema mit richtig guten Soßen und sowas, da muss man schon oft lang fahren, ja, um das zu bekommen.
Das ist allerdings, werdet ihr auch sehen, nicht jeder Betrieb wird sich 50, 60, 70 Köche leisten können.
Ja.
Und Personal wird auch in eurer Welt irgendwann nochmal zuschlagen. Ne? Also definitiv, sicher, auch was Ausbildungsmöglichkeiten etc. angeht. Und diese Küche, das ist nämlich bei mir ganz deutlich zu beobachten, deshalb ja auch das tolle Produkt, eine Sojasauce mitzubringen. Mhm. Ich glaube, dass die Küche insgesamt sich entfranzösisiert.
Also in Deutschland?
Weltweit. Ich glaube, dass sie weltweit das Konzept der sehr lang gezogenen Soßen ist kein allgemeines mehr. Es wird kein, also Faktor Information, Qualifikation, auch für Menschen, aber auch zu Hause kochen. Ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal alle Männer und Frauen dumm geworden sind und nicht mehr kochen können und nicht mehr kochen wollen. Mhm. Aber das Leben hat sich nun mal so krass und drastisch verändert in den letzten Jahren.
Ja.
Auch in den letzten 30 Jahren kann man das, glaube ich, sehr, sehr deutlich sagen, also durch technische Entwicklung etc., dass einfach das auch im Privaten einen anderen Bezug nimmt. Und auch im Arbeitsmarkt hat sich einfach verändert,
ja,
so dass eben der Bereich gar nicht mehr da ist, diese alte klassische französische oder französisch inspirierte Küche, die auf Soßen basiert,
ja,
noch wirklich dauerhaft umzusetzen, in, ja, der breiten Masse. Ja. Sie wird immer da bleiben, aber ich glaube, dass die Kochtechniken grundsätzlich andere werden.
Wobei, seiner Zeit voraus, ist eigentlich ein ganz, ganz lustiger, Tim, dein Lieblingswort, Fun Fact, Therese, ne, ja, also aus der ersten Generation der Randelkofer, die Geschäfte ja relativ früh als Frau dann geleitet hat.
Ja.
Tim hatte relativ früh auf Marketing gesetzt, so steht's geschrieben, und sich einige Titel als Hoflieferant des Cafés erarbeitet, mit der Idee, wenn bei uns die Höfe einkaufen, dann muss das auch gut ein gutes Signal für andere sein, diesen Kaffee zu kaufen, was ja eigentlich eine ganz, ganz smarte Nummer ist.
Ja, ja, es war damals noch nicht Kaffee, das war fürs Delikatessenhaus. Ah, okay. Ja, wir waren da Hoflieferant, wir haben ja gerade die Austern gegessen, Austern bis an den, damals gab es eine Prinzessin von Neapel nach Neapel geliefert, tatsächlich. Ja.
Die Austern? Muss
man sich vorstellen, 1890
von München nach sowas, Neapel.
Wie habt ihr die auf Eis?
Auf Eis und dann,
okay, gut,
und dann rund, naja, aber.
Ja. Naja, trotzdem, damals, Sekunde, wie viel Eis muss anderen, denn das gewesen,
ja, sein? Naja, gut, denn noch Eis hält lange. Früher, man kennt das so aus Filmen, manchmal diese Eisblöcke.
Die Geschmacksbeschreibung, hätte ich der Neapel von der Auster gern gehört.
Ja, ich würde sie heute, ich weiß nicht, ob wir das heute überlegen würden, wenn wir es heute essen. Also die kamen sicherlich anders an als wir heute. Wir haben heute andere Liefermöglichkeiten, geht alles sehr schnell, sehr kontrolliert. Qualität ist heute viel besser. Das ist immer so ein bisschen ein Vorurteil, dass die Leute haben, dass sie sagen, früher war das Essen viel besser, die Qualität war besser. Das ist Käse. Ja, also es ist heute definitiv besser.
Ja.
Und da
Charakteristik ist verloren gegangen.
Das ja, das ja, sehr gerne. Das sicherlich, ja. Aber die Qualität und Sicherheit und Frische ist deutlich, deuttlich besser.
So, neben eurem Kaffeegeschäft, was würdest du sagen, in welchem Zeitraum verändert sich Kulinarik auf den deutschen Tischen? Alle 10 Jahre, wir haben vorhin nochmal das Gespräch gehabt, irgendwie, dass der Mensch sich alle 7 Jahre so ein bisschen verändert irgendwie und dass er da nochmal eine Entwicklung durchmacht.
Also aber ist die Kulinarik, Frage, was man betrachtet, ja, also was man gesehen hat.
Delikatessen-Kulinarik oder im Allgemeinen?
Ja, eben, weil also ich würde mal zwischen Gastronomie und allgemein unterscheiden, weil ich glaube, Gastronomie ist deutlich schneller und dynamischer. Inzwischen, wir sehen es bei meinen Kindern, bei unseren Kindern, natürlich, wenn sie an Essen gehen denken, dann gehen sie asiatisch essen, ja. Wenn wir früher essen gegangen sind wir italienisch essen gegangen. Ja.
Ja.
Also da kann ich so mit den all 10 Jahren leben. Ich glaube auch so dieses, wir haben im Moment ja sehr viele Vietnamesen an jeder Straßenecke. Ich finde, das wird ganz schön langweilig inzwischen. Also sich als Vietnamese vom dem nächsten Vietnamesen zu unterscheiden, ist gar nicht so einfach. Aber wenn man sich die allgemeinen Ernährungsgewohnheiten wenn man sich die allgemeinen Essensgewohnheiten anschaut, dann ist das, dauert das deutlich länger. Aber gerade im Moment ist sicherlich sehr stark das Thema vegetarisch-vegane Ernährung, was wir ganz, ganz deutlich merken.
Ja, inwiefern?
Dass es sehr stark nachgefragt wird. Ja,
das wie viel ist, Prozent ungefähr?
Naja, Prozent kann ich nicht sagen. Das ist so ein Gefühl, das ich einfach aus dem Laden habe. Aber es ist, wir haben jetzt einen veganen Käse bei uns im Sortiment, ganz neu. Ja?
Das ist das Einzige, was ich kacke finde.
Na, da musst du mal probieren. Das ändert sich. Das dachte ich auch.
Also
dachte
ich auch. Hier hast du auch nicht geschmeckt, dass das vegan war.
Also ich bin total positiv. Aber der vegane Käse, ich kenne so einen veganen Cashew-Camembert.
Ja.
Der sieht aus wie Camembert. Der tut so, als ob er Camembert ist. Aber Käse, also Käse ist auch das größte Rätsel, finde ich, in der veganen Küche. Also Fleischprodukte kannst du komplett drauf verzichten. Das ist überhaupt keine Herausforderung. Mhm. Auch ohne dass du Geschmack vermissen wirst. Ne? Mhm. Das ist Fett, bin ich manchmal so ein bisschen, bin halt ein Fettfreund generell. Das macht also von dem Geschmack Fett.
Auch um Dinge anzubraten und sowas, gell? Das, wie wirst du das
machen? Da gibt es andere Öl, aber ich finde immer so ein bisschen so ein Butterding irgendwie nochmal hinruft und kein künstliches Butteraroma, also kann ich auch so Rapskram oder so, das ist schwer. Aber Käse, ein Parmesan-Käse, irgendwie so.
Ja, die also Parmesan habe ich neulich einen probiert, der war grauenvoll.
Vegan.
Grauenvoll, vegan.
Das meint er, ist
sah, so. Sah auch echt fies aus, also sah aus, wäre verschimmelt.
Ja.
Und hat einfach nicht geschmeckt und vielleicht muss man den, ich habe ihn pur gegessen, vielleicht muss man ihn irgendwie ins Essen mischen und dann geht's besser.
Ja.
Aber das war fies. Ich habe aber auch sehr gute Käse gegessen, auch Camembert. Ja. Ja. Und ich behaupte, man hat es leicht auf der Zunge geschmeckt, dass es eine leicht andere Textur hatte, dass es sich anders angefühlt hat. Aber mitten im Brot, wenn ich dir das nicht sag und du das einfach so isst, jetzt ohne wirklich Hirn anzuschalten, das hochanalytisch auseinanderzunehmen, sondern einfach, wie man Essen isst, würde ich sagen, merkst du keinen Unterschied. Sagst du, ja, ein Camembert.
Was ich bei euch neulich gekauft habe, war Käsefondue, so, wie heißt das? Ofenkäse.
Ja.
Sensationell.
Wo hast du den gekauft?
Ja, bei Dahlmeier.
Ach so, tatsächlich.
Ja. Das ist so von Schweizern, die in so einem kleinen Bast.
Ja, genau. Ich mag das ganz gerne, mal so ein Ding in den Ofen schieben und dann ein Stückchen Brot dazu, ein paar Weintrauben hinsetzen und dann
Tim, wie wichtig ist für ein Haus wie Dahlmeier, sowohl Kaffee, aber jetzt auch hier Delikatessen, für so eine Erfolgsgeschichte Tradition?
Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß, dass das Haus Dahlmeier die Tradition wieder überbrückt hat. So, es hatte für mich eine Zeit lang sowas von etwas Biederen. So, es war ein bisschen zu klassisch, es war ein bisschen zu
elitär. Wie entstanden? Durch die Werbung?
Das kann es gewesen sein.
Da wohl kaum durchs Trinken, oder? Wohl kaum durchs Trinken.
Ja, aber das ist ja wie bei uns auch hier, unser Kaffeepapst hier, unser Darboven und Co. So, das hatte irgendwas, es hatte irgendwie war das so, ja, das ist guter, aber es war nicht zeitgemäß, nenne ich es mal so. Eine tolle Tradition, aber irgendwie hat die Tradition es zu einem gewissen Zeitpunkt nicht in das Hier und Jetzt geschafft. Da sind wir jungen Gastronomen alle losgelaufen und haben Kaffee aus allen Herren Ländern irgendwie organisiert. Da kam die ganze Illi-Schose, also die ganze italienische.
Bitte? Katzenscheiße Kaffee.
Alles. Also wir sind ja, siehst du auch auf den Straßen, aber generell wir waren dann so, ach nee, unser Kaffee ist aus Italien. So, und mit Italien haben wir uns eine Tradition gekauft, die ein bisschen besser in dieses Zeitgefühl reingepackt hat.
Ja, genau.
Aber es ist halt geil, diese fünf Generationen, da ist so ein Fundament da, das nicht, und die haben ja parallel, also in meiner Wahrnehmung zumindest, weiterentwickelt und haben eben auch dieses ausgehalten. Manche Moden musst du einfach nur ganz kurz mal dich zurücklehnen und an dir vorbeiziehen lassen, um einfach zu wissen, was dein Produkt ausmacht, wo du hinkommst. Und jetzt ist das gerade in der Wahrnehmung, auch im It-Faktor, gerade wieder sehr, sehr steigend. Also es ist generell zu beobachten.
Aber das liegt ja wohl, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber das kann ja nicht nur an Moritz Bleibtreu liegen, dass man einen Markenbotschafter kreiert hat, der verhältnismäßig modern ist und aber auch ein bisschen Eleganz ausstrahlt, oder?
Ja, das ist ja immer im Fluss, muss ich sagen. Wir sind ja eben, es gibt uns über 300 Jahre, ja? Und wir sind stolz auf unsere Tradition, Herkunft, das ist ganz wichtig. Und auch besonders, weil wir da einzigartig sind auf der Welt, tatsächlich auf der Welt. Ja, es gibt sonst nicht so Delikatessenhäuser, eben, das ist ja eben der älteste Part, sind eine aussterbende Spezies tatsächlich, weil es ein sehr schwieriges Geschäft ist. Und wir haben das und wissen daher auch, haben so einen Kompass, wo, was wir anbieten, was wir machen. Und aber die Gefahr ist natürlich, wenn man von außen drauf schaut und sagt, Mensch, 300 Jahre, ja, man kennt wenige Unternehmen, die so alt sind, dann kann das schnell so Staub ansetzen, gefühlt einfach. Ist so. Und da muss man immer Dinge ändern, machen, und die müssen aber auch wahrgenommen werden. Und der eine nimmt sie mehr oder weniger wahr, und dann kann da eben der Eindruck entstehen, da passiert nicht viel. Aber tatsächlich wird es uns nicht 300 Jahre geben, wenn wir nicht dauernd Dinge geändert hätten, dauernd. Ja, und es gibt keine, es gibt schon, also wenn keine Tabus, es gibt, natürlich kann man nicht irgendwie Dinge machen, die nicht mit der Qualität stimmen. Das passt nicht zu uns, da wird man unser Geschäft kaputt machen. Leute erwarten was anderes von uns. Aber eben, wir müssen uns natürlich auch immer anpassen. Und eben, ob ich jetzt, wir waren vorhin beim Vegan, Vegetarisch, ob mir persönlich das schmeckt oder nicht, das ist überhaupt nicht die Frage. Ja, sondern eben, ich richte mich da nach dem Kunden, nach dem Gast, und da muss ich eben schauen, dass ich da was wirklich Gutes mache, was einfach auch dann zu uns passt. Ja, kein Käse, wie du vorhin gesagt hast, oder kein Krampfer, wie du es gesagt hast. Nicht irgendein Schmarrn, sondern eben etwas, was wirklich gut zu uns passt und wo wir dahinter stehen können.
Wo findet ihr eure Produkte und wie findet ihr eure Produkte?
Ja, wir haben ein Einkaufsteam, ja, mehrere Einkäufer, die eben rumreisen. Wir sind bekannt, wir haben viele Kontakte über die Jahre natürlich gesammelt. Ganz viel über Winzer beispielsweise, weil wir kaufen direkt von den Winzern. Also wir kaufen nicht über Zwischenhändler.
Das und ganze Fässer teilweise, ne?
Ja, früher. Also na, Moment, ja, wir kaufen auch, du redest vom PMG, das genau. Ist so eine spezielle Edition, die wir haben. Aber wir haben tatsächlich früher auch, das hat man eben um 1900 so gemacht, Bordeaux in Fässern gekauft und dann im Keller abgefüllt. Ja, macht man heute nicht mehr aus Qualitätsgründen, ist auch viel sinnvoller, so wie man es heute macht. Und diese Einkäufer, die haben eben, bekommen viel mit über ihr Netzwerk. Wir haben eben viele Köche bei uns. Wir haben Sommeliers, einfach ein ganzes Netzwerk an Kontakten. Und da wird viel an uns herangetragen, oder wir entdecken auch viel oder setzen uns Themen, von denen wir sagen, gut, das ist interessant oder wird interessant, und da suchen wir mal, was gibt's da Spannendes oder was können wir selber eben in unseren Küchen machen, was eben gut ist oder was fehlt.
Ist das möglich für dich, Tim? Die Bullerei ist jetzt 10 geworden vor einem knapp über einem Jahr. Denkst du überhaupt so traditionell, also denkst du dir, die Unternehmen, die du gründest, zusammen mit deinen Partnern, die werden Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte überdauern und weitergeführt? Oder denkst du gar nicht so weit, was ist denn in 60 Jahren mit der Bullerei? Wenn du jetzt die Augen schließt und eine Wunschvorstellung hättest, oder sagen wir in 100 Jahren, wenn du eventuell nicht mehr lebst?
Ist mir egal.
Wirklich?
Ja.
Das kannst du mir nicht erzählen.
Ist mir scheißegal.
In etwas, wo du so viel Herzblut, Geld, Emotionen reingesteckt hast, sagst du doch nicht nach mir die Sintflut.
Ja, aber ich habe ja so viel zurückbekommen. Also deshalb, es befriedigt mich total, immer hier und jetzt. Aber ich werde auch nicht mit 70 noch in der Bullerei stehen. Das wird nicht passieren.
Ja, aber du schließt ja nicht ab und brennst sie da nieder.
Obwohl. Vielleicht.
Weiß man es.
Ich sag mal so, wenn ich dann das noch einmal auf die Titelseite der Mopo schaffe mit 70 irgendwie so, warum nicht? Man weiß es nicht. Nein, ich habe keine Familienprägung in solchen Dingen. Wir haben keine klassische Familientradition.
Ja, aber irgendwann fängt Tradition ja an.
Richtig. Aber deshalb bin ich nicht vorbelastet oder vorgeprägt oder sonst. Und mir ist das wirklich egal. Es ist so, ich lebe im Hier und Jetzt. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe mir mit mühsamer, harter Arbeit einen Mustang mal gekauft. Bin den Tag ein, Tag aus gefahren. Irgendwann bin ich mal aus diesem Auto ausgestiegen. Das war ein unverbauter Original 68er Fastback in Gold mit der Erstlackierung noch. Also wirklich top, ein wunderschönes Auto. Und irgendwann bin ich aus der Karre ausgestiegen und habe geächtzt irgendwie, weil das Ding zu flach war. Weil da musste ich mich hochziehen, um aus dem Auto raus. Und da habe ich gedacht, die Zeit ist vorbei. Und meine Freunde beschimpfen mich, dass ich das Ding verkauft habe. Ich habe gesagt, die Zeit ist vorbei. Ja, es hat alles seine Zeit und dann ist auch gut. Und deshalb sage ich, die Bullerei hat jetzt keinen relevanten, nachhaltigen Wert. Weil die Bullerei ist auch ohne mich nicht mehr die Bullerei. Simple as it is.
Ist das in der Familie Randl-Kofer denkbar, dass oder gibt's da eine in Anführungszeichen eine Vorgabe für die
Nachrichten? Da würde ich gerne was zu sagen. Es ist ein ganz anderes Geschäft. Ich bin Gastronom und Koch. Das ist ein Beruf, der auf Selbstausbeutung basiert. Mhm. Hier haben wir eine Ebene von so vielen unterschiedlichen Faktoren, in denen man praktisch dem Gewerbe nachgehen will. Es ist die Feinkost, es ist die Recherche, es ist die Produktentwicklung, es ist das Marketing, die Kreativität, der Kaffee, das ist die...
Aber kann ja trotzdem sein, dass der Nachwuchs sagt, ich gehe nach Guatemala und werde Maler und Lackierer und ich habe keine Lust auf Delikatesse und auf Kaffee und auf einmal ist die Traditionskette zumindest im Hause Randelkofer gebrochen. Dann findet sich vielleicht jemand anders.
Aber dann ist es so.
Dann ist es so.
Das
dann
ist es so, da gibt es keine Vorgabe.
Ja.
Gab es bei mir auch nicht. Ja, also das
gab's
und
mal
ich bin sehr, sehr, sehr froh drum, weil es mir die Wahl gelassen hat und ich hatte mir, als es dann, als ich eingestiegen bin, auch immer Vorbedungen, dass ich auch aussteigen kann, wenn ich will. Aha. Ja, war Voraussetzung. Und das ist fein. Also ich glaube, da braucht sie Freiheit. Das ist wichtig, für die Kinder auch wichtig. Und damit sind wir gut gefahren. Ich umgekehrt, glaube ich, man hört das oft, dass da Kinder aus Unternehmerfamilien sehr stark reingedrängt werden in Rollen, glaube ich, kann das sehr, sehr unglücklich machen und ist für alle Beteiligten schlecht. Familie, denjenigen, den es da trifft, und die Firma natürlich auch.
Gab es wirklich mal den Moment, wo du sagst, oh, vielleicht mache ich mal was ganz anderes?
Es gibt ja immer Höhen und Tiefen. Also ich meine, das Leben geht aufwärts und abwärts.
In der Jugend,
ja,
meine ich also jetzt. Also wirklich in der Jugend, wo man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Oh, jetzt steige ich in Familienunternehmen ein. Weil ich finde es immer einen ganz spannenden Prozess, auch in Gasthäusern, Wirtshäusern. Ja. Ne? Also wenn da auch mehrere Generationen, Vater-Sohn-Konflikte. Das sind ja oftmals nach wie vor in den Wirtshäusern Männer, die sozusagen lustigerweise eben ja dieses Wirtshaus führen und auch die Küchenbrigaden geführt haben. Und wenn da Vater und Sohn manchmal aufeinandertreffen, da bist du aber ganz gut, wenn du Platz hast, um auch da mal zur Seite zu gehen, wenn da der Wind weht.
Ja, ich habe ja lange mit meinem Vater gearbeitet, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet, weil das auch eben verschiedene Vorteile für alle Seiten hatte. Ja. Und ich habe davor auch andere Dinge gemacht oder konnte mir auch erstmal nicht vorstellen, dass ich so ins Familienunternehmen einsteige. Das kam mit der Zeit, also es war nicht so, dass ich, seit ich, also ich 10 oder 12 war, gesagt habe, da möchte ich hin, sondern das kam dann später, so mit 22, 23.
Und wo möchte Dallmayr mit alledem jetzt hin? Also was kann noch kommen, außer ein eh schon vorhandenes Kaffee-Imperium, sehr gut laufendes Delikatessengeschäft, dann das Vending Machine Business.
Ja.
Also was gibt's denn noch? Also Tim kann mit seinem Restaurant auf vermeintliche Kochtrends aufspringen oder sich vegane Ernährung reinnehmen.
Entwickel Kochtrends.
Du entwickelst Kochtrends, so mein Fehler, genau. Ja. Was kann bei euch noch kommen? Ich habe gelesen, woanders kannst du dir das Delikatessenhaus gar nicht vorstellen, außer in München?
Nein, das funktioniert nicht, weil wir eben so viel vor Ort mit der Hand machen, dass man sehr genau beaufsichtigen muss, dass die Qualität stimmt, weil wir eben so viele unterschiedliche Dinge machen. Und wir glauben, das können wir nur vor Ort wirklich in der Qualität so gut machen. Sind wir nicht die Einzigen, die das glauben, weil sonst gäbe es Ketten, ja, und die gibt es nun mal nicht, aus diesem Grund, weil es eben sehr aufwendig ist. Und das wird sich, das Geschäft, das wir betreiben, oder alle Geschäfte, die wir heute, die werden sich weiterentwickeln, so und anpassen. Also ich glaube, zu sagen, da und dahin geht das, so klar kann man das nicht sagen. Weil eben die Welt entwickelt sich weiter und man passt sich an, ja, und passt das Geschäft entsprechend an. Und das kommt auf den jeweiligen Bereich drauf an, was gefragt ist, was will der Markt. Und eben wir machen das zum Beispiel im Delikatessenhaus mit dem Catering sehr stark, ja, dass wir da wachsen und vorwärts gehen.
Was ist die Motivation?
Was die Motivation ist, also...
Ich sag mal so, ich ein bisschen kaufmännisch bin ich ja auch unterwegs. Und wie viel Millionen Umsatz? Darf man sagen, die Zahlen? Darf man die sagen?
Knapp,
ja, ne?
900.
900 Millionen.
Oder über, ne?
Ja, knappe Milliarde, ja.
Lang doch.
Ja.
Knappe Milliarde. Ja. Tim verschluckt sich gerade an der Honigmilliarde.
Also so in meiner Welt langt das.
Für 40.000 Euro.
Was ist doch die Motivation? Ja, weiter. Also das ist so.
Naja, überall steht ja schon, also das eine ist, dieses ganze Thema Lebensmittel, Essen, Genuss ist ein sehr schönes Thema.
Ja, ja.
Also ich bin wirklich enorm froh und dankbar dafür, dass wir uns da bewegen. Ja, es gibt sicherlich viele andere schöne Berufe, aber ich finde, das ist sehr gut getroffen. Es ist ein sehr menschlicher Bereich. Es hat viel mit Lebensfreude zu tun, vor allem mit Lebensfreude. Es bei diesem ganzen Qualitätsgerede darf man das nicht vergessen. Es ist meistens Essens was Soziales, was die Deutschen manchmal vielleicht nicht so ganz verstehen, verstehen ja. Die Italiener oder Franzosen ja, ja. Besser. So dieses Zusammenkommen, miteinander essen und auch viele Leute.
Aber das können Sie auch alles machen. Das können Sie auch alles machen ohne Arbeit.
Klar kann ich das machen ohne Arbeit, aber ich bin der festen Meinung,
ohne reinen Genuss.
Ja, ja. Na klar, aber ich bin der Meinung.
Packt dir dann deine Frau, mach eine Weltreise und auf der Suche nach einem perfekten Geschmack. Weißt du, sowas in der Richtung, so ein bisschen Menschen, Leute, das Ganze, wenn man, also das ist eine Frage, weil ich.
Ja, ja, na, ich glaube, der reine Genussmensch ist in Wirklichkeit dekadent. Ja, also nur Genuss um des Genusses willen führt zu nichts. Das könnte ich mir nicht für mein ganzes Leben vorstellen. Ich mache es natürlich gerne und ich mache es vom Berufswegen und nebenher. Mhm. Und das ist eine tolle Kombination.
Ich frage mich das oft, also wie man eine Motivation aufrechterhält, wenn man vermeintlich, und das ist auch mit Bedacht gewählt, nicht arbeiten müsste.
Ja, indem einem das Spaß macht, was man macht, ja. Und es ist ja auch ein äußerst komplexes Spiel, das wir da spielen. Mhm. Und auch das kann ja unglaublich Spaß machen. Ja. Die Herausforderung, die man hat immer irgendwie, in so einer Firma gibt es ja immer Dinge, die ein Problem darstellen oder die etwas, wo man etwas lösen muss. Und dem nähert man sich und sich dem nähern macht unglaublich Spaß. Mhm. Und nervt manchmal natürlich, weil man denkt, mein Gott, was kommt jetzt schon wieder? Man kann sich gar nicht vorstellen, was alles plötzlich kommen kann. Ja. Und das Leben ist überraschend.
Haben wir alle gerade das ganze letzte Jahr mit verbracht.
Ja, ja,
sehr überraschenden Dingen.
Ja, ja. Ja. Laufend Überraschungen und eben auch nicht eben Überraschungen, die man immer braucht. Aber die sind ja auch die Würze. Also ich meine, wenn alles nur immer Dufte ist, dann
wird es... Gab es wirtschaftliche Krisen, die das Haus gefährdet haben?
Ja, die gab es immer, also in unserer Geschichte natürlich. Also es gab die Weltwirtschaftskrisen, ja, und ich rede jetzt von 1920, die Zeit, es gab die Weltkriege, natürlich.
Ja. Aber das sind ja schon sehr massive, aber so, wo das Unternehmen mal gewankt ist und wo man sagte, wir müssen das Ding nochmal anders betrachten, anders herangehen.
Ja, das war eben, ein Grund war eben, bleib bei der Weltwirtschaftskrise, dann, dass man gesagt hat, dass sich meine Familie überlegt hat, das eben funktioniert mit dem Delikatessenhaus nicht mehr so gut, was können wir machen? Und dann kam eben die Idee mit Kaffee und dann hat man eben den Vater meines jetzigen Kompagnons eben eingestellt, der das dann ganz erfolgreich entwickelt hat. Ja? Und aus dem ist sowas gekommen, aus einer Krise, wie so oft, und das werden wir auch bei der jetzigen Krise merken, entstehen ganz tolle Dinge.
Obwohl, das war ja für euch best of, oder nicht?
Wie meinst
Habt
du
ihr das gemerkt, dass die Leute verstärkt eingekauft haben, auch in eurem Segment?
Ja, ganz
also
klar.
Also das verpasste Essen gehen.
Ja, sehr hochwertig, haben wir auch Weine verkauft.
Ja. Ja.
Also das war sehr stark zu merken. Aber generell, dass die Leute eben auch mehr gekocht haben zu Hause, auch sehr positiv. Ja, also ich finde, also weil was man schon merkt, dass so diese Fähigkeit zu kochen in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist und das kommt wieder mehr und Kochen ist was Schönes, macht Spaß. Also auch sicherlich anders, wenn man es beruflich macht, aber wenn man das zu Hause macht. Ich mache es sehr gerne, weil ich dann abends mich auf was ganz anderes konzentrieren kann. Ja, und da eben schön was koche, für die Familie was koche und mich freut, dass ich mich mit der Familie hinsetzen kann und was essen kann und das noch gut schmeckt, ist perfekt.
Also wie groß ist der Druck, dass die Tradition am Leben zu erhalten?
Was meinst du mit Tradition?
Ich habe einen Bekannten in meinem Umfeld und der hat ein Wirtshaus aus der vierten Generation in die Wand gefahren.
Ja.
Der schämt sich also dafür so dermaßen.
Das gegen die Wand gefahren heißt, der Laden ist zu.
Das ist so, ja.
Ja.
Und dafür schämt er sich. Und diese Scham ihm zu nehmen, ist wahnsinnig schwer.
Weil leben noch vor Generationen?
Bitte?
Leben noch vor Generationen?
Ja, die Eltern.
Ah, okay. Ja, dann kann man das verstehen, dass das also ist.
Ich habe von meinem Vater 2015 übernommen, Firma steht heute noch, ja. Klar darf die nicht kaputt gehen, das ist ja eh klar. Ja? Also und das muss man eben entsprechend weiter treiben und das und machen. Und das ist natürlich auch eine Motivation, weil man eben immer gucken muss, also der Firma antreiben, dass sie eben immer noch dem entspricht, eben was gewünscht wird von den Kunden. Das bedeutet dauernde Veränderung.
Mischt dich Vater noch ein?
Nein.
Gar nicht.
Gar nicht. Mein Vater, das war so, mein Vater ist, hat an einem Freitag aufgehört. Bei uns endet das Geschäftsjahr immer im Februar, hat Ende Februar aufgehört, hat sich von den Mitarbeitern verabschiedet und am Montag saß ich an seinem Schreibtisch. Und seitdem hat er keine Mitarbeiter mehr irgendeine Anweisung gegeben. Und das rechne ich ihm hoch an, war auch Voraussetzung übrigens.
Und fragst du nach Ratschlägen noch?
Ja. Wir hatten immer eine sehr gute Arbeitsteilung. Wir haben lange zusammengearbeitet. Und er hat mich immer genutzt, wenn es um neue Ideen ging, ja, weil er einfach älter ist und Erfahrung hat und manchmal aber auch sicherlich einfach eine Betriebsblindheit, die jeder hat. Ich bin heute auch betriebsblind in verschiedenen Dingen und nutze junge Mitarbeiter oder andere Sichtweisen oder auch Dienstleister, dass die mich ein bisschen wachrütteln und sagen, schau, man kann das auch anders machen, anders als du das dir immer denkst. Und das ist sehr gut und hilfreich, manchmal mühsam zu lernen, aber so ist das Leben. Und umgekehrt habe ich eben von seiner Erfahrung extrem viel profitiert, ja, weil eben Erfahrung ist, was man kann hervorragend etwas gelernt haben, in der Schule gelernt, aber wirklich in der Anwendung, da macht Erfahrung ganz viel aus. Und gerade eben im Management und in der Führung ich könnte keinen Prozentanteil sagen, aber einen ganz, ganz hohen Anteil aus meiner Sicht. Ja. Und ich könnte fachlich brillant sein, wenn ich nicht Erfahrung habe und einfach nicht spüre, okay, hier könnte es Probleme geben oder da läuft etwas schief, dann hätte ich ein Problem und könnte fachlich brillant sein. Ja. Und eben deshalb habe ich genutzt so und das haben wir im Wechselspiel beim anderen akzeptiert und gesehen und genutzt und dadurch eine respektvolle Beziehung gehabt und dem anderen sein Gebiet gelassen. Und das hat sehr gut geklappt. Also viele sagen, Mensch, wie kannst du in der Familie so eng miteinander arbeiten? Bei uns ging es sehr gut.
Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Köche aus?
Nach welchen Kriterien?
Ja.
Naja, die müssen kochen können. Ja.
Das heißt, ich bin jetzt raus, oder was?
Dafür siehst du gut aus.
Dankeschön.
Das ist ja auch ganz gut.
Da tun die jungen Bengels ja auch noch eine heutzutage.
Ja. Nein, also aber natürlich müssen die solide kochen können. Ja, also eben müssen wissen, wie man eine gute Soße macht, was wir vorhin hatten.
Ja, aber die haben, also ich sag mal so, sind die einer bestimmten Tradition verpflichtet? Ist das ein bisschen separat zu betrachten? Also der Christoph Kunz hat bin ich richtig? Christoph Kunz, ne?
Christoph Kunz,
ja. Ja, meine ich doch. Warum denke ich gerade an Fußballer?
Wahrscheinlich an Stefan Kunz, hast du gedacht. Oder an Strunz.
Wie auch immer. Wenn der jetzt Küchenchef da wird, der hat ja auch das Haus übernommen von
Dieter Dobanski.
Kein ganz kleiner und auch eine sehr präsente Person.
Ja. Zwei Sterne, ne?
Ja, zwei Sterne, genau.
Und der will sich dann ja auch lösen in seiner, wie weit darf der gehen? Was darf der auf die Karte packen? Und wo sagt er, wir brauchen aber so eine gewisse Grundtradition in unserem Essen?
Naja, es darf nicht wesensfremd sein, ja. Also irgendein etwas, was man uns nicht glaubt, nicht. Aber also, wie gesagt, wir haben viele Dinge immer auch radikal verändert. Also wir haben gerade mit dem Restaurant da viele Dinge mit dem Wechsel über Bord geworfen. Ja, die einfach gesagt haben, das ist gut, das hat eine Qualität und dann macht man das so. Und dann haben wir einige Gäste verloren, die dann sich nicht wiedergefunden haben, denen es nicht mehr gefallen hat.
Wahnsinn.
Das ist schade, Komfort, jeder bildet sich eine Meinung, speziell bei Gastronomie und kann das beurteilen oder glaubt es beurteilen oder beurteilt es aus seiner Sicht. Und wir haben aber in dem Fall mehr dazu gewonnen und insofern war das gut. Ja. Und so machen wir das mit vielen Dingen.
Wie lange bleibt Christoph? Was schätzt ihr?
Na, der wird lange bleiben. Unsere Mitarbeiter bleiben lange bei uns.
Was habt ihr für eine Verweildauer? Also was muss ein Mitarbeiter bei euch machen, damit er fliegt?
Naja, also grundsätzlich müssen die Leute ins Team passen und eine Begeisterung für
wie bildet ihr die Leute aus? Weil das sind ja Fachleute, ne?
Ja, das sind Fachleute.
Also auch eure Verkäufer, ich war ja da im Laden irgendwie so und du konntest eigentlich hin und wenn jemand die Antwort nicht geliefert hat oder nicht liefern konnte, weil er aus einer anderen Abteilung war, aber jetzt nicht so nicht mal in der Abteilung, sondern dann haben sie jemanden rangeholt und da ist sehr viel Fachkenntnis. Wie werden die ausgebildet?
Ja. Naja, das ist auch wieder, geht kreuz und quer, möchte ich sagen. Das eine ist, dass wir eben selber ausbilden, dass wir über unseren Einkauf ein sehr gutes Netzwerk haben zu Produzenten, die handwerklich produzieren. Die können enorm viel über das Produkt erzählen. Ja. Das heißt, da fährt man hin, da fahren auch unsere Mitarbeiter hin. und bekommen dann erzählt, was macht jetzt eben diese Auster, diesen Schinken, den Senf besonders. Ja, ja. Und dann ist sicherlich wichtig, dass sich die Leute auch begeistern können für das, was sie machen. Das macht für mich, ist beinahe das Wesentliche, was für mich einen guten Mitarbeiter ausmacht, dass die wirklich Freude haben an den Dingen und denen bewusst ist oder die sich dafür interessieren, was sie da eigentlich verkaufen.
Okay, Bewerbungsschreiben halte ich jetzt zurück. Franzbrötchencreme, die bereite ich vor. Die werde ich euch zuschicken und dann da will ich mal gucken, ob ihr echte Kompetenz an den Tag legt und die Schönheit dieses Produktes auch erkennt, die Einzigartigkeit. Und ansonsten freue ich mich auf bald mal wieder in eurem Hause bei dem Christoph, der ganz liebe Grüße von meiner Seite.
Danke.
Inzwischen sind die Narben verheilt, die Wunden sind verheilt. Ich trage es ihm nicht mehr allzu
sehr. Achso, deine Niederlage war ich, KI.
Ja.
Kitchen.
Ja.
Ja. Weiß. Ja, ich habe kurz überlegt, wovon du redest.
Naja, von meiner Niederlage halt, ne? Da musst du jetzt auch nicht drauf rumreiten. Ja. Das ist jetzt nicht so ein, was?
Das wollte ich gar nicht, wollte ich wirklich nicht.
Nee, und freue mich natürlich wieder auf viele schöne neue Produkte. Es war unfassbar lecker, tolle Dinge. Ja. Die Sojasauce ist nicht mein Ding. Die hat was Maltöses.
Die ist, das ist der Grand Cru unter den Sojasoßen tatsächlich. Also extrem schwer zu bekommen. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die das wirklich bekommen. Ja. Hilft, wenn man die auch, und das ist noch die brave Version, wenn man die mit ein bisschen verdünnt.
Was ist so, was bedeutet maltös? Ja,
ja. Malzig.
Malzig. Ja, ja.
Sehr malzig.
Also, wenn man die ein bisschen verdünnt, aber.
Mal probieren, da merkst du schon so, ich hätte es noch nicht mal als reine Sojasauce erkannt.
Ja, ja. Also, nein, aber das ist nicht typisch.
Ja, also nicht
sehr typisch. Konzentriert.
Sehr konzentriert.
Ja, ja. Und, aber mit etwas Wasser dazu, ist das ganz großes Kino tatsächlich. Ich finde mit Sushi, wenn man das mal gelernt hat, man muss ein bisschen lernen. Mir ging das anfangs auch so, dachte hoppla, bisschen Wasser dazu, dann ist das fantastisch.
Das ist ein Dashi.
Aber
Dashi ist gut
dazu. Ich finde die richtig lecker.
Ja,
ja, wirklich. Sehr intensiv.
Und die finde ich übrigens süß. Tim?
An welchen Katzenarsch habe ich denn gerade geleckt?
Die finde ich wirklich, finde die hervorragend lecker. Wirklich.
Also süß ist sie, in der Tat. Sehr süß, sehr gut. Also nicht nein, als was. Es gibt also das ist ja das Schöne an Geschmack. Ne? Und Qualität ist nicht einzig, sondern Qualität ist erstmal die Manufaktur, die Herstellung des Ganzen, die ist hat eine Mörderqualität. Die geschmackliche ist mir ein Hauch zu dominant.
Ja, ist kräftig.
Die ist sehr kräftig.
Ja, aber eine Auster ist ja auch sehr dominant im Geschmack.
Eine
Auster ist ja auch sehr dominant.
Aber diese war jetzt nicht dominant im Geschmack.
Ach, die ist nicht dominant im Geschmack gewesen?
Im Verhältnis war auch, also du kannst ja mal einen ganzen Farbfächer aufmachen.
Ja,
also
wo denn? Wo mache ich denn den Austernfarbfächer auf? Also kann man wohin gehen, wo man verschiedene Austern bekommt?
Mein Lieblingsrestaurant ist in Kopenhagen die Fiskebar. Die Fiskebar ist im Meatpacking District von was haben wir da?
Nein.
die Fiskebar ist im Meatpacking District, ist inzwischen weit entfernt von einem Geheimtipp. Für mich eine Traumgastronomie, weil sie Nordic Cuisine in einem sehr urbanen, sehr simplen Umfeld gestaltet und wir haben eine sehr gute Austernkarte. Und da bestelle ich mir immer alle Austern, einmal so 3 Stück pro, damit du immer diesen Quervergleich hast. Und meine Lieblingsauster momentan ist auch eine sehr gefällige, ist glaube ich die, und jetzt muss ich lügen, Donegal.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Ich esse alles Auster, Donegal.
Ja?
Schon gut, schlechter Wortwitz.
Ja, der ist eine schottische, sehr süßlich, sehr nussig, wenig Fransen, also sehr viel Körper.
Ja. Deine Lachen. Wenig Fransen.
Wenig Fransen und einfach sehr fleischig. Also der hat ein richtig schönes, fleischiges Aroma. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung von Kaltfleisch rein.
Ach du liebes bisschen. Okay.
Lecker, gut. Lecker. So, weil ihr es alle nicht ertragen könnt, dass ich so in Top-Shape bin, wurde uns jetzt hier noch Pralinen hingeschmuggelt.
Ja, die kannst du dir jetzt reinpfeifen. Ich würde eine abschließende Frage an Florian stellen. Ist Dallmayr eventuell viel moderner als dein Ruf?
Ja.
Hat er schon geantwortet. Muss gerade noch.
Danke. Hilft, ja. War Fiete Gastro für heute. Ja.
Hilft, konnte ich runterschlucken. ich weiß nicht, ob viel moderner, also da bin ich der Falsche, den man fragt, da muss man die Kunden fragen. Ja? Also das ja,
du ist eine Außenbetrachtung. Du kriegst ja schon...
Ich sag natürlich ja, weil ich krieg ja mit, bin ja sozusagen an der Front, ich kriege ja mit, das, was sich alles ändert, bevor das irgendwer anders mitbekommt, ja, weil ich schon lange voraus ja immer plane und weiß, wo wir stehen, weiß auch, wo wir im Vergleich stehen, auch fachlich, also jetzt auch wirklich durch die fachliche Brille gesehen und da, auch wenn wir Leute zu uns besuchen und denen das mal zeigen, was wir so alles machen, sind da einige doch sehr verwundert, was und wie wir es machen. Ja, weil natürlich, wir sind ein großes Unternehmen, ein großer Betrieb, das hat seinen Grund.
Also ich erinnere mich, meine Eltern haben bis zum heutigen Tage ihren Kaffee, das ist dann auch mal kein Dallmayr-Kaffee, aber haben sie es in der Blechdose in der Küche stehen, mit einem Plastikdeckel drauf, seit ich denken kann, also seit über 40 Jahren. Das heißt, für mich ist Dallmayr sowieso Tradition par excellence. Aber ja. Ich war jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung teilweise wirklich positiv erstaunt, was da alles dahinter steckt. Ja. Und dass es dann trotzdem noch 95% Kerngeschäft Kaffee ist, ist ja noch mal ausführlicher.
Ja.
Wie sagt man? Bemerkenswerter. Nee, du hast nicht zugehört. Die Schnauzen. Insofern, ich habe keine weiteren Fragen. Ich weiß ja nicht, wie das bei Tim, dem Adonis Meltzer, aussieht.
Er hat Jupp gesagt.
Jupp. Florian, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Ganz vielen Dank für diese unglaublich vielen Köstlichkeiten, die du hier abgeliefert hast.
Ja, auch jetzt mal rein.
Also wirklich.
Wir betreiben hier langsam so eine Kurzfermentation.
Ja, wir sind hier wirklich, wollte ich gerade sagen, wie in einem Ofen. Ja. Das war die einen Tag verspätete Folge Fiete Gastro. Frischer geht sie dafür nicht, Tim. Wir werden sie noch heute auf dem Rückweg, werden wir sie auf den Äther jagen in dieser digitalen Welt, damit sie morgen schon zu hören ist.
Krass.
Ja, ne?
Was willst du denn jetzt?
Ich will einfach nur, dass du sagst, du fühlst dich wohl. Es war eine wunderbare Folge. Du hast geschlemmt wie der Gott in Frankreich. Und fühlst dich so, wie du dich am liebsten fühlst, rundum wohl.
Ach, Basti, weißt du? Mein kleiner Basti. Wo kommt
denn dieses Basti-Ding her?
Keine Ahnung, hab ich auf einmal.
Nee, Sebi hast du gestern noch gesagt.
Und jetzt bist du mein Basti. Ja. Das war ein toller Podcast. Der war schön vorbereitet. Ich habe gegessen wieder im Melzer in Bayern, in München. Und nämlich bei Dahlmayr. Wirklich tolle. Man kann es nur empfehlen. Ich finde ja solche touristischen Attraktionen, und das meine ich jetzt nicht. Nein, das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form als Attraktion, aber mein Tourismus besteht aus Fressen. Das heißt, ich liebe Märkte, ich liebe Einkaufen, ich liebe Italy, was ich jetzt ja inzwischen auch habe in New York, als ich das erste Mal das gesehen habe. Boah, die Foodhalle in Portugal, in Lissabon unten da. Fantastisch, Dinge zu entdecken, zu stöbern, zu genießen, Boquerias, Dinge in Barcelona, all diese ganzen schönen vielen Fressplätze, die Häfen mit ihren Meilen und den Fischmärkten und Meatpacking District New York. Und das gibt es eben auch, oder auch Little Italy in New York. Da ist ja auch sehr viel Historie noch drin, gerade bei diesen kleinen italienischen Alimentaris. Das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz toll und bemerkenswert. Und ich kann da jedem nur einen Besuch empfehlen. Und wie gesagt, die Auswahl ist so groß von Dingen, die man schön nach Hause mitnehmen kann, von Soy Sauce, selbstgemachte Pralinen, wirklich sehr gute Gemüseabteilung, muss man wirklich sagen, eine sehr gute Gemüseabteilung, was ja bei uns im Norden nicht immer der Fall ist.
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wir hatten alles außer Kaffee.
Stimmt.
Ja, das stimmt. Den Kaffee, wir haben
das
auch.
Das habt ihr aber schön verkackt. Nein. Da haben wir das Haus Dallmayr jetzt richtig verkackt.
Ja. Die laden wir nicht mehr ein.
Komm, wir gehen zum Käfer.
Da hinten Kaffee steht er. Da nehmen wir jetzt gleich noch einen Abschlusskaffee.
Da haben wir noch Kaffee. Guck mal, der heißt San Sebastian. Ja. Siehst du, Tim, das ist Freundlichkeit. Weißt du, das ist Wertschätzung. Das hat was, das ist quasi die. Wo San Sebastian draufsteht, das ist aber nett. Ach so, ja?
Ja, sieht sehr schön aus.
Ja, das ist von unserem Kaffee.
Weil die so viel reden, oder?
Nee, das hat was Florales.
Sieht Papagei aus?
Papagei aus. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Florian, dass du den Weg hierher gefunden hast. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich auch dir, lieber Markus Hahn, fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Kritik und ich hoffe, du nimmst es Tim nicht übel, dass er hier so rumgepoltert hat. In diesem Sinne hören wir noch eine Melodie, mit der wir heute hier rausgehen bei Fide Gastro, dem auch kulinarischen Podcast.
Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, schicke Mucke, oh wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.